herzlich willkommen beim König der Podcast. Der Podcast, der ausgestorben ist, weil er Verstopfung hat.
Ja, hallo und schönen guten Tag.
Schönen guten Tag. Es Weihnachten sehr, auch bei uns. Wir sind kurz vor Weihnachten draußen. Es ist bitter rattenkalt. Es ist ganz furchtbar. Wir kommen heute vom Weihnachtsmarkt, wo es sehr schön war heute Vormittag. Aber eben auch entsprechend kalt und haben uns dann gedacht, Weihnachtszeit ist aber auch immer Filmzeit. Und haben uns dann heute den Film angeguckt, den wir jetzt gleich besprechen werden. Nämlich den Film Rex, A Dinosaur Story von 1993.
Ein Weihnachtsklassiker, den ihr bestimmt alle kennt.
Das ist ein japanischer Kinderfilm, der in der Tokusatsu- und Kaiju-Community so einen gewissen Kultfaktor genießt. Mhm. Von dem ich gehört habe, es ist auch ein Weihnachtsfilm. Deswegen passt das ganz gut in die Jahreszeit. Ich habe den Kultfaktor heute definitiv kennengelernt. Ich kannte ihn bis dato nicht, hatte nur davon gehört, einzelne Bilder gesehen. Fand einiges von dem sehr schön. Und deswegen habe ich gedacht, wir nehmen den mal dieses Jahr ins Programm. Passt auch in die 90er-Jahre-Staffel, die wir ja gerade besprechen. Und ja, genau. Und ihr hört das. Daniel klingt ganz anders. Was ist mit dir los?
Das liegt bestimmt an den Polypen. Nein, hier ist die Kathi, also die Freundin vom Nerd.
Guten Tag, ja.
Guten Tag.
Daniel hat Winterpause. Das haben wir so beschlossen, weil da einfach gerade im Moment viel zu tun ist. Deswegen habt ihr ihn jetzt in letzter Zeit auch nicht so häufig gehört. Schönen Gruß, frohe Weihnachten. Wir hören uns im nächsten Jahr wieder.
Außerdem sind wir eingeschneit und da kommt die Akustik nicht so gut durch immer.
Ja, das ist bei Daniel tatsächlich so. Da kam kein Internet mehr durch, weil die Telekom am Kabel geknabbert hat.
Das stimmt.
Die Arschnasen. Das war ganz, ganz kritisch da neulich. Du bist ja, was so Tokusatsu und so Kaiju-Filme angeht, hier im Haushalt auch so ein bisschen leid geprüft. Du hast schon eine ganze Menge Quatsch mitgeguckt, oder?
Das stimmt. Ja. Auch viel Schönes, ja. Aber auch viel nicht so Schönes. Viel
nicht so Schönes. Also wo würdest du den Film jetzt hier so einordnen?
Also ist nicht das Schlechteste, was wir gesehen haben.
Ja.
Ich hätte den schon in einem guten Mittelfeld mit Tendenz nach oben eingeordnet. Der hat deutlich Längen, vor allem am Anfang.
Mhm.
Und fieserweise hat er auf so einem gemütlichen Sonntagnachmittag in der Adventszeit auch immer mal so Spieluhrmelodien drin, die dann so...
Möchtest du dennoch, auch wenn es zwischendurch vielleicht... Ich bin tatsächlich auch einmal kurz eingenickt. Für einen ganz kurzen Moment war das hier, wo ich auf K.O. war. Das kennst du von mir, dass wir hier Filme gucken. Ich bin immer so... Möchtest du trotzdem mal versuchen, die Story in... Also es geht ja in wenigen Sätzen.
Es geht in wenigen Sätzen. Grundsätzlich die Story, die ungefähr 10-jährige Tochter eines Dinosaurier oder Archäologenforschers oder wie auch immer, ist mit dabei, als der tatsächlich ein echtes Dinosaurier-Ei findet. Dessen Ex-Frau, also die Mama von dem Mädchen, ist Genetikerin oder irgendwie sowas. Und die wird dann aus New York eingeflogen, damit sie dabei hilft, diesen Dinosaurier aus dem Ei tatsächlich auszubrüten, mehr oder weniger. Das gelingt und dann kommt ein sehr putziger Dino raus. Und dann passiert, was halt so passiert. Ne? Die Medien werden darauf aufmerksam. Es gibt in der Familie Spannungen. Der T-Rex, also der Kleine, ist immer dazwischen.
Wird vor allem, also die Medien werden vor allem nicht aufmerksam, sondern da ist die ganze Zeit auch so ein Medientyp dabei.
Ja, der ist von Anfang an.
Filmisch eben auch begleitet. Und dann versucht, kommerziell auch so ein bisschen auszuschlachten. Das ist also von Anfang an direkt einer von den ich glaube, auch der Finanzier dieser ganzen Exkursion ist, glaube ich, tatsächlich auch dabei.
Ja, also die haben die ganze Zeit diesen Kameramenschen mit rumlaufen. Dieser Dino-Forscher hat noch einen Assistenten.
Genau.
Die Schwiegermutter von dem Dino-Forscher hüpft da auch noch mit rum. Also die Oma von dem Mädchen.
Die Oma von dem Mädchen, die wohnen, also der Vater und die Tochter. Die kurze heißt Chie.
Genau.
Und der Vater heißt Akira. Und also wir wohnen eben bei der Großmutter, die eben die Schwiegermutter vom Vater ist. Das habe ich erst am Ende kapiert.
Genau.
Ja.
Das ist eh so diese Familie, also wer bei japanischen Familien dann da bleibt, um sich um die Kinder zu kümmern, wenn Familienkonstrukte nicht in dem klassischen Konstrukt bleiben, ist was mich in vielen Filmen schon fasziniert hat, was ich immer noch nicht ganz durchschaue und hier auch wieder.
Das ist aber, glaube ich, also da war halt die Oma des Kindes und wenn die Mutter nach Amerika geht, warum soll die mitgehen? Also,
ja.
Klar. So, Story.
Genau. Der kleine Dino wird dann eben so ein bisschen übermäßig ausgenutzt von den Medienleuten und das Mädel wehrt sich dagegen. Also sie ist so ein bisschen die Teammama von dem, von dem kleinen Saurier, von dem Rex. Daher der Filmtitel. Und der ist halt auch ganz kaputt und so, also der ist dann überlastet. Und dann erfährt sie, dass der Medienmensch, der von Anfang an mit dabei ist und 50% Anteile an dem Dino hat, nee, Anteile am Lebewesen, aber egal, dass der den in ein Museum stecken will. Und daraufhin beschließt sie, das geht auf gar keinen Fall und sie läuft mit dem Dino weg und das während der Weihnachtszeit.
Genau. Also der Film soll halt tatsächlich ein Weihnachtsfilm sein, das kommt erst im letzten Drittel zum Tragen.
Ja.
Eben erst in dem Moment, als sie abhauen. Der Medienmensch schickt denen noch so eine Gruppe von so schwarzen Männern hinterher, so Typen in schwarzen Anzügen mit Sonnenbrille und schwarzem Hut. Und der Running Gag ist, dass einer von denen sehr klein ist. Und das ist halt immer sehr witzig. Ich fand es sehr witzig, du kannst da nicht drüber lachen.
Ich wollte gerade sagen, ich kann da nicht drüber lachen.
Du kannst da nicht drüber lachen. Ich fand das sehr, sehr lustig, weil der halt immer sehr klein war. Der stand immer irgendwo auf Stelzen oder auf dem Stuhl oder sowas. Und das hat immer den her. Das war sehr witzig. Aber das kommt eben erst im letzten Drittel zu tragen. Also du sagtest ja auch, dass der Film relativ langsam anfängt. Und es dauert halt, also die reden halt erstmal darüber, dass es so Theorien gibt, dass es irgendwo eine Höhle geben soll, wo möglicherweise Artefakte gefunden wurden aus dem Königreich Mu. Und das Königreich Mu dürfte Godzilla-Fans relativ gut bekannt sein, weil das auch in den Godzilla-Filmen immer wieder vorkommt. Mhm. Das ist so ein bisschen Stellvertreter für Atlantis, so eine alte Zivilisation. Und es gibt also eben auch in den Godzilla-Filmen Figuren oder eben auch das Königreich Mu ist da eben ein stehender Begriff. Ich bin von der Venus, der Film. Yeah. Die Prinzessin ist tatsächlich auch die Prinzessin von Mu.
Ja, ich erinnere mich.
Ja, genau. Also das kennt man, glaube ich, als Godzilla-Film ganz Fanfilm ganz gut. Als Godzilla-Film-Fan, da waren viele komische Wörter jetzt aneinandergereiht. So wollte ich sagen. Die rennen dann eben in diese Höhle, machen diese Expedition und treffen dort auf einen alten Remiten, hätte ich fast gesagt, so einen alten Zausel, so einen Almöhi.
So ein bisschen so.
Namens Shinoda, also Herrn Shinoda, den sie da irgendwie treffen. Und der kennt sich da in dieser Höhle eben gut aus. Und die sind dann da auch auf so einem Altar, den finden sie dann, das ist so ein goldener Dinosaurier-Götze, der da oben so draufsteht und überall so Markierungen an der Wand. Und der Filmemacher sagt dann so, ja, also wir können jetzt auch gehen. Ich will nicht verflucht werden, ich habe hier genug gefilmt, lass uns nach Hause. Und der Vater sagt aber, nein, wir müssen tiefer in die Höhle, hier soll noch ein echter Dinosaurier irgendwie sein. Also wir haben hier Spuren gefunden, die sind halt eben erst ein paar hundert, vielleicht ein paar tausend Jahre alt. Und sagt am Anfang, sagst du der Tochter, jetzt rechne mal, da kann ja irgendwas nicht stimmen. So die Kurze guckt ihn an, wie ein Auto.
Also, ohnehin eine schöne Szene, sie kommt da in sein Labor und sagt, hier, Papa, Abendessen ist fertig. Und dann fängt er an, ihr zu erzählen, also ich habe hier ein Stück versteinerte Eierschale, ein Fossil, und hier habe ich noch normale Eierschale, aber auch von einem Dino. Und erzählt ihr da einen ganzen Sermon, wann die Dinos ausgestorben sind und wie alt diese Eierschale ist und dass sie das mal ausrechnen soll und wie faszinierend das doch ist. Und sie steht da und guckt und denkt so, ja, und mittlerweile ist das Abendessen kalt.
Ja, genau. Und also daraufhin gehen die auf diese Expedition und der Fahrzeug drängt auf jeden Fall darauf, weiter in die Höhle reinzugehen. Und dort finden sie dann so einen abgespaceden Beet-Ort, also so ein Gebetsort, mit so einem kleinen Prisma, in dem das Dinosaurier-Ei eben enthalten ist und so ein Kristallschädel, der irgendwie so darüber wacht und thront. Und das Erste, was sie machen, ist natürlich irgendwie dieses Ei da rauszuholen. Ich glaube, die Kurze kriegt noch die Ocarina, dann spielt sie, glaube ich, da drauf.
Genau.
Und dann geht dieses Prisma auf. Die glauben dieses Ei da raus und natürlich bricht dann sofort die ganze Höhle auseinander. Also mein erster Instinkt wäre, Ei wieder zurücklegen. Die Höhle möchte nicht, dass du dieses Ei da rausnimmst.
Nein. Ich wollte nur mal gucken, Entschuldigung.
Ja, genau. Ich gucke mit den Händen, nicht mit den Augen. Also das fand ich schon mal sehr wirr. Und dann rennen sie da raus und der Shinoda wird verschüttet. Und ja, was ist mit ihm? Egal, zurück nach Hause.
Wieder auf diese Wir haben das Ei, ist egal, was mit dem Shinoda ist.
Und die klären auch so, was ist mit dem Shinoda-san? Ah. Und ja, keine Ahnung, Shinoda-san wird bis zum Ende des Films nie wieder darüber gesprochen. Wir schweigen uns darüber aus. Nun ja, zu Hause untersuchen sie das Ei auf jeden Fall. Und dann wird halt gesagt, ja, wir haben eine Spezialistin einfliegen lassen, es ist deine Ex-Frau. Und er hat immer so, Und das ist, glaube ich, auch aus den Godzilla-Filmen aus der Zeit, weil das auch tatsächlich mal in einem Film kommt, wo dann eben der Typ, der ist, glaube ich, so ein Grabräuber, und ist irgendwo in Manila unterwegs und klaubt dann da so ein Artefakt aus irgendeinem Tempel, den er dann auch komplett zerlegt, raus Und seine Frau, seine Ex-Frau oder sowas, befreit ihn dann hinterher aus dem Gefängnis und die kommen dann im Laufe des Filmes auch wieder zusammen und alles. Und auch so Elemente, die habe ich aus dem Godzilla-Film wiedererkannt. Ich weiß nicht, ob man sich da hat inspirieren lassen. Ich bin mir da nicht sicher, weil ich da auch die Chronologie der Ereignisse nicht kenne. Der Film basiert eben auf dem Kinderbuch.
Ja.
Mit dem gleichen Titel. Kyoro Monogatari, also Geschichte eines Dinosauriers. Mehr oder weniger, ne? Und dann fangen sie dann eben an, so ein bisschen Jurassic Park-mäßig. Das passt auch in die Zeit.
Ja.
Ne? War, glaube ich, im gleichen Jahr Jurassic Park. Fangen sie da an, an eben dran rumzuwursteln. Und nehmen, glaube ich, Truthahn-Gene.
Nee,
Schildkröten-Gene. Ja. Weil Schildkröten angeblich auch alt sind, wursteln da irgendwie es gibt diesen Nukleus, wahrscheinlich diese Keimzelle,
hätte ich jetzt fast gesagt. Es ist im Prinzip eine künstliche Befruchtung letzten Endes. Ne? So.
Und versuchen dieses Ei wieder zu beleben und das wächst dann so ein bisschen vor sich hin.
Genau, das kommt auch, also das da drin wächst auch was, man sieht das auf so Hitzebildern und sowas, also Wärmekamerabildern und so. Aber es ist dann schon eine Woche drüber, als es eigentlich hätte aus dem Ei schlüpfen sollen, wo ich mich ja frage, wie viel Erfahrung habt ihr denn mit Dinosaurier-Eiern mit dem Schlüpfverhalten? Aber gut, ich bin da ja auch keine Expertin, bestimmt vielleicht, habt ihr das irgendwo.
Vielleicht mal in den Eierkocher reinstellen.
und jedenfalls sieht das so aus, als würde das arme kleine Dino-Ding da drin sterben, weil, das hat der Vater auch schon gesagt, also der hat ein paar witzige Ideen darüber, warum Dinosaurier ausgestorben sind. Und eine weitere ist,
die erste Idee ist, dass die Dinosaurier ausgestorben sind, weil die Muttertiere aufgehört haben, sich darüber um die Kinder zu kümmern.
Genau, sich das um die Kinder zu kümmern. Idee. Das war die erste Idee. So, dann kommt hier an dieser Stelle die Theorie dazu, ja, also um gegen Fressfeinde etc. geschützt zu sein, sind die Eierschalen immer dicker geworden, aber so dick, dass die Kinderdinos halt nicht mehr rausgekommen sind, die Babydinos.
Und das ist halt, also es gibt nachher noch die beste Theorie,
die
auf unser Intro anspielt. Die kommt
dann später.
Ich glaube, das war witzig gemeint, aber der Witz kommt nicht so richtig rüber. Man packt sich das so ein bisschen an den Kopf und denkt so.
Also man kann den Vater schon nach der ersten Theorie nicht mehr so richtig ernst nehmen als Dinosaurierforscher und möchte ihm eigentlich das gesamte Experiment wegnehmen und in fähigere Hände geben.
Und das wird auch getan.
Ja.
Weil Chia sich eben die ganze Zeit schon verbunden fühlt eben. Also sie hört auch, also wie es in den Godzilla-Filmen ja auch häufig ist, hört dann so Stimmen. Es gibt ja die Miki in den Godzilla-Filmen, in den 90er, in den Heisei-Filmen, die hat ja auch so eine Verbindung zu Kaijus und all das. Das nimmt sich hier eben auch mit rein, also dass sie eben, also auch in den Gamera-Filmen, da haben die Kinder ja auch diese telepathische Verbindung zu Gamera. Das ist hier eben auch drin, dass sie also das Dinosaurier-Kind schon hören kann, bevor die überhaupt in die Höhle reingehen.
Ja.
Nach dem Motto, hol mich hier raus, ich will hier weg, und das ist eine der Motivationen, warum sie auch dieses Ei mitnimmt. Und das ist hier eben auch nochmal so, dass sie eben diese Telepathie aufbaut und dann wieder auf diese Ocarina spielt.
Ja.
Daraufhin schlüpft dann tatsächlich der kleine Rex das erste Mal aus dem Ei raus. Man sieht ihn das erste Mal ungefähr eine gute halbe Stunde nach Start des Filmes.
Oh ja, das ist ein bisschen genau, bis wir dahin gekommen sind. Aber er ist unfassbar süß.
Also er ist schon sehr niedlich.
Er ist richtig niedlich. Und er kommt halt auch erst mit nur so einem Fuß unten raus und dann nur so der zweite Fuß und dann läuft dieses Ei auf diesen zwei tapsigen Dinosaurierfüßern da durch die Gegend. Das ist schon sehr knuffig.
Ich musste halt instantan an die erste Folge der Dinos denken, wo das Baby geboren wird. Und dann auch erst so rausbricht und dann so hala und dann auf den Boden fällt und dann...
Hallo, ich bin das Baby, brandneu, frisch geschlüpft, sei lieb zu mir, na mach schon!
So, das war so mein erster Gedanke.
Ja.
Und ja, also mein größtes Problem ist halt einfach, dass... Also A, habe ich halt die ganze Zeit die Verbindung gesehen zu Baby-Godzilla-Saurus und Godzilla Junior. Oder Little Godzilla, die wir ja auch in den letzten zwei Godzilla-Filmen kennengelernt haben, die wir jetzt hier gesehen haben. Little Godzilla haben wir noch nicht hier im Podcast besprochen, weil die Sendung leider ausgefallen ist, die Aufnahme. Das holen wir dann aber im Januar gerne nach. Das ist halt auch genau die Zeit, wo die Godzilla-Nachwuchs-Babys da eben unterwegs gewesen sind. Und das ist auch schon so ein bisschen so ein Versuch. Also Toei war in dem Film mit beteiligt. Die haben die Studios gestellt, haben so ein bisschen Technik gestellt. Der Film ist, glaube ich, wenn ich das richtig gesehen habe, von Kadokawa, die das Buch auch rausgebracht haben, selber produziert worden. Haruki Kadokawa selber Regie geführt.
Ja.
Also Die haben also eben dieses Buch halt rausgebracht und direkt einfach einen Film draus gemacht, versuchen zu benutzen und sowas. Und wie gesagt, das hat der Film dann so ein bisschen Kultstatus. Das war, glaube ich, kulturell so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Wahrscheinlich auch vollkommen zu Recht, keine Ahnung. Müssen wir mal klären. Aber man merkt da schon, dass man, dieser Dinosaurier-Craze von Jurassic Park eben mitgenommen werden soll. Der Film lief, glaube ich, im Sommer in Amerika und dann eben entsprechend auch in Japan und dann eben jetzt hier zu Weihnachten dieser Dinosaurier-Film und eben auch mit dieser Baby-Dinosaurier mit den vorangegangenen beiden Godzilla-Filmen aus der Zeit mit den sehr niedlichen kleinen Godzillas da eben am Start und so. Man merkt da also schon, da wird schon so auf dieses Kawaii halt eben, es ist so niedlich, dass ich mich darum kümmern möchte, eben auf angespielt und das auch genutzt, um den Film halt eben auch an die Kinder zu bringen. Und das, ich will den Film das nicht vorwerfen, aber es ist schon sehr offensichtlich, weil so Gehalt und Story bleiben im weiteren Verlauf komplett auf der Strecke. Also da ist nicht mehr viel zu holen.
Nein, da ist der Zug ist abgefahren. Genau. Ja, der ist halt sehr niedlich, der ist aber auch gleich ein bisschen zwiegespalten. Also der kleine Rex übernimmt die erste Prägung auf Thiel halt, also so diese Mama-Prägung. Und sie will ihn auch gleich knuddeln und hochnehmen und dann grätscht aber der Papa dazwischen und relativ brutal. Also ich hätte da an der Stelle des kleinen Dinos auch zugebissen, so wie er es getan hat. Nach dem Motto so, nein, der ist 500 Jahre alt, wir wissen nicht, was für Keime auf ihm drauf sind. Ich dachte, der ist gerade in diesem fucking Ei gewachsen. Wo soll der bitte Keime von vor 5000 Jahren her haben? Der ist gerade literally aus...
Also das größere Problem wäre tatsächlich andersrum.
Ja.
Dass er Krankheiten halt bekommt, gegen die er nicht immun ist, weil keinen Abwehrkörper hat. Also es ist eigentlich, es müsste halt ohnehin irgendwie einen sterilen, halbwegs sterilen Raum sein, wo er nicht so richtig viel Land angreifen kann. Also das hätte eigentlich genau andersrum sein müssen. Aber ja, also die viel größere Gefahr ist eigentlich, hey, das ist ein wildes Tier.
Ja.
Wer weiß, wie das reagiert, aber der ist halt von vorne mit so großen Augen und so einem großen runden Kopf.
Schnuffig.
Und tapst dann so durchs Gehege und Chi nimmt ihn dann auch so auf. Und die nächsten Szenen sind dann halt, ach so, das ist so. Bis dahin war es okay für mich, weißt du, es ist so pseudowissenschaftlich, es ist ein Fantasy-Science-Fiction-Film so ein bisschen. Zum Science-Fiction kommen wir, glaube ich, dann am Ende, aber oder Fantasy, Genre-Bezeichnung ist auch so ein bisschen schwammig, aber es ist halt ein Fantasy-Film. Das ist okay bis dahin und dann kommt eben so diese Erziehungsnummer, dass Chia so anfängt, ihn zu erziehen und zu trainieren und sie ist 10 und wahrscheinlich keine ausgebildete Dinosaurier-Trainerin, wie sie ja bei Jurassic Park eingesetzt worden sind. sondern hat ein kleines Kind und das geht dann eben sehr spielhaft, wie sagt man?
Spielerisch?
Spielerisch vonstatten. Also die sind eben in diesem Wintergarten, diesem Gewächshaus, in diesem Treibhaus oder sowas, wo der Kleine eben dann wohnt und machen da Picknick und gucken Fernsehen und spielen Minigolf und der Kleine klettert dann irgendwie noch auf den Baum, versucht den Golfball irgendwie aus dem Wasser zu holen. Und ab dem Zeitpunkt fängt der Film tatsächlich an zu so einem, ich habe das die ganze Zeit verglichen mit so einem Live-Action-Anime.
Ja.
Also weil das halt exakt die Dynamik hat. Ich hätte wahrscheinlich weniger ein Problem damit gehabt, wäre das alles gezeichnet gewesen. Als ich das erstmal verstanden habe, dass der Film genau das sein möchte, war es okay. Aber dieser Bruch ab diesem Zeitpunkt ist mega hart.
Ja, also es ist tatsächlich, ich hatte da ein bisschen den Eindruck, und ich weiß nicht, ob dir das ähnlich ging, du hast am Anfang auch so ein paar Aufnahmen, wie die da zu dieser Höhle kommen, wo die das Ei erstmal finden. So Luftaufnahmen, Felshänge runter und Wasserfälle und Wald und alles ganz hübsch und sowas. Und mich hat das ganz schlimm an diesen ersten Unendliche Geschichte-Film erinnert.
Ja.
Wo du dann auch diese Flugsequenzen hast auf dem Glücksdrachen und sowas alles. Und dann hast du diesen Überblick, du hast so die reale Welt und dann hast du sowas, wo du denkst, so, da ist irgendwas nicht ganz real, aber es sieht erstmal noch okayisch genug aus, um durchzugehen, so. Und da brach es dann aber tatsächlich auch, als sie dann anfing, den Dino mit, letzten Endes, sie hat halt auch einen Hund und ein Pferd. Und mit den Tricks, mit denen sie den Hund erzogen hat, wahrscheinlich versucht sie jetzt auch den Dino zu erziehen.
Aber mit dem Hund hat sie halt nicht irgendwie dieses Paprika-Picknick da gemacht.
Ja.
Also der Film heißt Rex. Es geht immer um den T-Rex. Also es wird nie was anderes gesagt. Und die füttern den halt mit Paprika. Und das ist für mich halt ein deutliches Zeichen dafür. Also am Ende habe ich halt auch so ein bisschen so eine Bilderbuch-Dynamik dem Film attestiert. Das wird dann nochmal schlimmer ein Stück weit zum Ende. Es ist halt so ein Element, es ist ein Kinderbuch, wir geben dem Dino jetzt Paprika, haha, guck mal, wie witzig. Da kann sich ein 5-6-jähriges Kind beim Lesen drüber kaputt lachen, haha, guck mal, der Dino ist Paprika, vielleicht ist es auch so ein Cautionary Tale, weil es ist wie so eine deutsche Gute-Nacht-Geschichte, nach dem Motto, der Struwwelpeter und Hans Kuckel in die Luft und der Suppenkasper, hast du nicht gesehen? Nach dem Motto, guck mal, sogar der Dinosaurier ist seine Paprika, ist seine scheiß Paprika.
So. Wirklich? Also ich habe die Sequenz auch tatsächlich nicht verstanden, also weil der Dino ist da kurz vorm Abnippeln, der Kleine, weil er nichts frisst.
Ja.
Und dann sagt Thiel irgendwann so, nee, lass mich mal versuchen, ich bin ja seine Ersatzmami hier. Und dann fängt, ich glaube, der Papa an zu erzählen, dass er unbedingt grüne Paprika essen muss. Und wir wissen schon, das wurde vorher etabliert, dass Chie die nicht mag und auch Chies Mama die nicht mag, die grüne Paprika. Und ich sitze da und denke so, warum muss der Dino jetzt unbedingt diese grüne Paprika essen?
Kann ich dir sagen gleich.
Weil, also die Thematik ist dann, Chie muss ihm zeigen, dass sie die grüne Paprika gerne isst und ihm das vorisst, damit er versteht, dass das was Leckeres und was Gutes ist und er das essen soll. Und dann entspinnt sich halt so ein, also das ist ja auch viel eine Mutter-Tochter-Geschichte.
Ja.
Und das ist so ein, na, kein Machtkampf, aber so eine Herausforderung. So, wenn du meine Mama sein willst, musst du auch was dafür tun. Weil sie, also Chie erwartet dann von ihrer Mutter erstmal, dass sie ihr zeigt, wie das geht, eine grüne Paprika freudig zu essen, obwohl man sie eigentlich eklig findet. Damit sie es dann wiederum dem Dino vormachen kann. Und ich sage, hau dem halt einfach ein Hühnerbeinchen hin oder ein Steak oder sowas.
Also, wer weiß auch nicht, also wer in dem Thema der Team Veganer gewesen ist, dass die nicht zeigen wollten, dass der Dino halt gegebenenfalls eine Ratte ist oder sowas.
Ja.
Keine Ahnung. Also wahrscheinlich hat man gesagt, man kann den Kindern nicht zumuten zu zeigen, dass ein Dinosaurier ist, der einfach Fleisch ist. Ich weiß nicht, vielleicht war das der Gedanke, dass man sagt, wir wollen nicht zeigen, dass Dinosaurier halt Raubtiere sind und Tiere an andere Tiere eben fressen. Deswegen machen wir diesen Paprika-Move. Aber wie du gerade eben schon sagtest, ist eben diese Dynamik, die Chie mit dem Dinosaurier hat, ist eben auch die Dynamik, die mit der Mutter erzählt wird. Du hast eben diese Mutter, die sie halt verstoßen hat, die einfach abgehauen ist nach Amerika nach der Scheidung, dort weitergearbeitet hat. Also Chie hat im Grunde genommen eine mütterliche Bindung zu dem Dinosaurier und versucht aber eben auch die Bindung zu ihrer Mutter wieder aufzubauen. Und das soll halt eben durch diese Dreierkonstellation erzählt werden. Und nicht besonders gut, wie ich finde, mit dieser Paprika-Nummer leider.
Nein. Nein.
Ich fand's halt auch, die Szene finde ich halt witzig, wie sie am Abendessen sitzen und hier so die Paprika-Ringe da so raussortiert und die nicht essen möchte. Und die essen halt immer die grünen Paprika. Natürlich schmecken die bitter und herb.
Ja.
Das ist nichts für Kinder. Kinder sind halt...
Gib denen die rote.
Gib denen die rote. Ich weiß nicht, ob die in Japan überhaupt verbreitet ist. Keine Ahnung. Aber Kinder sind halt, da sind die Geschmacksnerven noch relativ unverbraucht. Mhm. Deswegen schmecken die intensiver. Deswegen stehen die so auf eklige Süßigkeiten, weil die einfach geil schmecken.
Ja, und deswegen mögen sie alles, was Bitterstoffe enthält, Rosenkohl beispielsweise oder Spinat, nicht so gerne.
Nicht so gerne. Ne? Aber eklige, saure Süßigkeiten lieben die, weil das halt extrem viel sensorisch im Mund macht.
Ja.
Deswegen schmecken, die Erfahrung habt ihr vielleicht auch schon mal gemacht, Center Shocks, wenn man älter wird, nicht mehr so geil. Das ist einfach so, dieser Kick ist einfach weg, weil man einfach seine Geschmacksknospen wahrscheinlich durch den morgendlichen Kaffee komplett ruiniert hat.
Oder man wird alt und plötzlich mag man Rosenkohl doch ganz gerne.
Ja, ich mochte Rosenkohl immer. Ich bin wahrscheinlich eine Ausnahme oder sowas. Aber Rosenkohl war bei mir immer als Kind mega beliebt. Ich liebe Rosenkohl. Ungebrochen.
Ich mag den mittlerweile auch sehr gerne.
Kathi isst ihn. Kathi toleriert die Existenz von Rosenkohl.
Nein, ich toleriere die Existenz von Grünkohl. Rosenkohl esse ich mittlerweile ganz gerne. Wir sind uns nur noch uneins, wie man den zubereiten sollte.
So wie ich das mache, so ist das nämlich richtig. Muss ja auch noch was schmecken. Wenn du den Rosenkohl so essen möchtest wie du, dann kannst du auch ein Stück Pappe beißen.
Gar nicht.
Ja. Nun ja. Ja, aber diese Paprika-Nummer ist auf jeden Fall schräg, vor allem, weil die Großmutter dann sagt, dann ist doch wenigstens eine Scheibe. Wo ich denke, was ändert das denn dann? Also dann hat sie einen Paprika-Dings, die da gegessen.
Wenn du willst, dass das Kind Gemüse ist, dann stell dem Kind Gemüse, dass es auch mag.
Ja, ganz einfach.
Gib ihm Gurken, gib ihm Karotten, die sind süß. Gib ihm irgendwas.
Ja.
Aber lass halt die scheiß Paprika weg.
Nun ja, auf jeden Fall kriegt der Dino dann eben auch Paprika zu essen, was halt eben auch sehr seltsam ist. Es ist aber auch den Rest des Films kein Thema mehr. Auf jeden Fall ist es dann so, dass der Dinosaurier nur pullert. Und da sieht man einmal auch sehr deutlich,
wenn
er da Wasser lässt auf die Picknickdecke dann plötzlich. Aber er geht nicht groß.
Nee, und macht dann kein Häufchen.
Macht kein Häufchen, wie das dann wohl sein kann, dass er nicht groß macht. Und dann kommt der Vater rein und sagt, naja, es gibt neue Theorien, die besagen, dass die Dinosaurier ausgestopft sind, weil sie Verstopfung hatten.
Was? Ich stelle mir das halt auch so Also die Weltbevölkerung der Dinos, ne? Also es gab ja nicht nur so drei davon gleichzeitig. Es gab ja schon viele. Die haben ja die Erde bevölkert. Und alle litten gleichzeitig an Verstopfung, um dann auszusterben.
So, nachmittags beim Friseur. So, Jutta, ich kann da 3 Tage nicht mehr auf Klo. Was mache ich denn jetzt? Dann musst du mal eine grüne Paprika essen. Aber ich mag gar keine Paprika.
Na, wenigstens eine Scheibe.
Ja, dann sind sie ausgestorben, weil sie alle keine grüne Paprika machen.
Ja, also.
Das ist halt für mich auf dem gleichen Level, wie die Geschichte bei Captain Blaubeer, wie die Sintflut entstanden ist. Nämlich, weil es gab die Heultiere, das waren ganz große Tiere, und die haben wegen allem angefangen zu heulen. Und eines Tages waren ihre Cornflakes zu sehr in der Milch eingeweicht, und das hat die so verärgert, dass sie angefangen haben zu heulen, bis die ganze Erde überspült war. Auf dem Level bewegen wir uns hier. Ja. Auf Captain Blaubeer-Level. Das ist schon extremer.
Es ist schon echt absurd. Also, also dieses, die Dinos sterben aus, weil die, also ich sag mal, wenn du die Theorie weiterspinnst, hier, die Eltern haben sich nicht um die Kinder gekümmert, keine Brutpflege betrieben. Ja. Man kann da wissenschaftlich rangehen und sagen, okay, die Kids haben kein Vorbild gehabt, um zu lernen, wie man frisst, was man frisst, etc. Das kann schon langfristig zu Schäden führen für so eine Population. Aber Verstopfung.
Ich denke halt, da hat ja auch noch so ein großer Asteroidenwörtchen mitzureden, was mit den Dinosauriern passiert ist.
Ja.
Nun ja, sei es drum. Das ist Gott sei Dank auch die letzte Theorie des Vaters. Der hat dann nicht mehr so richtig viel was zu tun.
Nein.
Jedenfalls wird dann gezeigt, dass der Dinosaurier medial immer weiter ausgeschlachtet wird. Mhm. Macht für alles mögliche Werbung.
Mhm.
Also auch so für Bücher von Kadokawa. war dann immer so, oh, das ist mein neues Lieblingsbuch. Und dann kommt der Dinosaurier reingestappt und schmeißt den Bücherstapel um und kommt dann mal so aus dem Ort. Deswegen habe ich auch gesagt, das ist also in dem Moment ist es noch viel stärker ein Anime.
Ja.
Weil das in so einem Cartoon eine total nachvollziehbare Dynamik wäre. Auch wie er dann eben in dieses Wasserbassin reinfällt, um den Golfball rauszuholen. Das ist auch so, glaube ich, für einen ganz kurzen Moment Stop-Motion dann für einen Moment. Also nicht mehr Puppenspiel und Animatronik und so. Das habe ich gar nicht gesagt, ne? dass der Dino halt hauptsächlich eine Handpuppe ist, glaube ich. Mhm. Dann hast du manchmal so Animatronik und zum Schluss, wo er dann auch etwas größer ist, ist es dann auch ein Anzug, ein Kostüm. Aber an 2, 3 Stellen ist es, glaube ich, Stop-Motion und dann aber auch ein bisschen CGI mit drin. Also so Anfang 90er Jahre CGI, um das halt ein bisschen zu unterstützen. Und das wirkt dann einfach auch, also es wirkt dann in der ersten Sekunde, im ersten Moment wie so ein kleiner Fremdkörper an.
Mhm.
Fühlt sich das an. Der macht dann auf jeden Fall Werbung und dann sitzen sie, glaube ich, in der letzten Werbung irgendwie auch in diesem Treibhaus, in diesem Gehege, in so einer aufgebauten Küchenszene und sollen noch irgendwie was Pudding oder ein Curry, glaube ich.
Ein Curry ist es, glaube ich, ja. So ein Fertig-Curry.
Noch ein Curry-Werbung machen und sie sagt dann zu dem Medienmenschen, boah, ey, das ist aber jetzt die dritte Werbung, die wir heute drehen. Können wir nicht mal eine Pause machen? Mein Rex ist total müde. Und dann gibt es halt einen Riesenstreit und du musst mehr machen, du musst mehr machen. Und dann beschließt sie halt, also A, hat wieder keinen Bock mehr drauf und stürmt weg. Und Rex bricht aus.
Mhm.
Ne, also rammt mit seinem, also so, halt wie der Rex bei Toy Story.
Stimmt.
Ich will nicht meinen Kopf benutzen. durch dieses Gitter, so durch so ein Lüftungsgitter oder sowas, bricht er dann halt eben aus. Und läuft dann erstmal über die Farm. Und da habe ich dann also erst gedacht, hey, das ist Homeward Bound. Reisen,
glaube ich,
Reise.
Yeah.
Mit der Katze, dem Hund und dem anderen Hund.
Genau.
ich dachte, jetzt gehen die drei auf Reisen, das Pferd. Wie heißt das Pferd nochmal? Buff, 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 Buff.
Irgendwie sowas, das habe ich mir auch nicht gemerkt.
Der Hund hieß Tantan, das war ein Golden Retriever, glaube ich.
Ja.
Ja, ne?
Ja.
Und dann eben Rex, die treffen, also der Golden Retriever und Rex treffen aufeinander. Die beiden knurren sich halt so ein bisschen an. Das ist eine relativ lange Sequenz, wo nicht gesprochen wird.
Mhm.
Was ich aber ganz interessant fand, da funktionierte die Dynamik zwischen der Puppe oder dem Dinosaurier und dem Hund sehr gut.
Ja.
Weil der Hund tatsächlich erst noch sehr böse reagiert und dann eben auch knurrt und dann verständigen die sich über Laute und dann geht der Hund tatsächlich einen kurzen Schritt zurück. Lächelt, also wie Hunde halt lächeln. Mhm. Ich bin heute noch von dem Hund angelächelt worden. Ja, ich fand das so schön. Also wie Hunde, man sagt Hunde lächeln nicht, aber
ja. Man
weiß das nicht. Also macht auf jeden Fall für uns lesbares, freundliches Gesicht. Und auf einmal sind die beiden halt Best Buddies, der Dino und er. Ansonsten hatten sie sich vorher nicht getroffen.
Ne? Nee, was noch dazu kommt, also Tier hat so ein Freundschaftsarmband.
Genau,
das war ein magisches Wunscharmband. wenn ihr Wunsch in Erfüllung geht, würde das abfallen. Und genauso eins hat sie eben auch für den kleinen Rex gemacht. Und
das riecht eben nach
ihr. Und das riecht nach ihr. Und das schnuppert Tantan halt.
Genau.
Und dann sagt er, ach nee, das, guck mal, der muss toll sein, der kleine Dino, weil der schnuppert nach meiner Freundin.
Und dann sind die halt gute Freunde und brechen dann mehr oder weniger zusammen aus. Chi kriegt das mit und beschließt dann eben mit ihm zusammen zu flüchten. Spannt das Pferd vor eine Kutsche, steckt den Dinosaurier hinten, den Hund auch, den Dinosaurier hinten auf die Ladefläche und dann gehen sie, glaube ich, zur nächsten Tankstelle, um dann da auf einen Jeep aufzuspringen.
Gute Ziehmutter, die sie ist, hat sie dem Dino zumindest eine Mütze aufgesetzt.
Ja, weil ihm ist auch immer kalt.
Ja, ne? Genau. Also weil während der Dino ausbricht, kriegt Chia halt mit, wie der Medienheini dem Vater sagt, naja, der Dino gehört sowieso mir, wir nehmen den jetzt mit. Und der Vater sagt, naja, gebt mir bis morgen Zeit, ich muss Tier überzeugen davon, dass er den gehen lässt. Und dann kriegt sie halt mit, okay, der ist eh ausgebrochen, dann kann ich jetzt mit dem auch abhauen.
Genau.
Ja.
Springt auf den nächsten Jeep auf, der weiß Gott, wo irgendwo hinfährt. Also sie hat auch nicht wirklich ein Ziel. Also es ist nicht so, dass sie jetzt sagen möchte, ich bringe dich zurück in diese Höhle, was für mich ein logischer Schluss wäre, sondern sie haut einfach ab.
Also grob ist die Idee, dass auch der Rex seine echte Mama sehen möchte.
Ja.
Aber
das wäre ja da, wo er herkommt, viel logischer für mich. Also
ja.
Das ist also nicht so richtig. Sie geht dann eben auch sehr ziellos dran vorbei, weswegen ich halt auch so eine Kinderbuchdynamik halt eben da auch wieder sehe, dass man sagt, okay, wir müssen jetzt das Kind nochmal 20, 30 Seiten was anderes erleben lassen. Und die schicken sie einfach mal jetzt auf irgendeine Heldenreise, wo sie dann eben nochmal Abenteuer mehr erleben kann. Und ein Punkt vom Anfang ist halt, dass sie nicht in die Schule geht, weil sie halt eben nach der Trennung der Mutter halt eben keine Sozialkontakte haben möchte. Also ich weiß nicht, ob sie überhaupt, kriegt sie zu Hause Unterricht? Wahrscheinlich nicht, ne?
Maximal von der Oma.
Ja, aber nicht so richtig. Also ist im Grunde genommen auch gar nicht in die Schule, ist einmal da gewesen, seitdem sie da hingezogen sind und danach nicht wieder. Man weiß auch gar nicht so konkret, wie lang der Zeitraum ist, dass sie nicht mehr in der Schule war, ne? Es kann jetzt ein Jahr sein,
halbes,
es kann ein
paar halbes, Monate. Ich glaube, am Ende ist es ungefähr ein Dreivierteljahr gewesen. Ah. Aber so ganz raus kriegt man es nicht.
Ich weiß nicht, ob es in Japan sowas wie Schulpflicht gibt. Würde mich wundern, wenn nicht. Japan ist ja eben so ein bildungskrasses Land irgendwie. Ja. Keine Ahnung.
Aber es ist halt, ich meine, ihr Vater ist Wissenschaftler, der hätte zumindest die Qualifikation, ihr Sachen beizubringen. Und
besser nicht.
Besser nicht. Ja, du hast recht. Und es ist halt, also dieser Zeitstrahl ist deshalb verwirrend, weil das irgendwann anfängt und dann kriegst du immer so Infos einen Monat später, einen Monat später, drei Wochen später, einen Monat später. Und du hörst halt irgendwann auf mitzuzählen, wie viele Wochen später das jetzt eigentlich ist. Und irgendwann siehst du halt, jetzt ist Winter und Weihnachten.
Genau. Und da sind wir ungefähr jetzt.
Mhm.
Und die ist mit dem Dino unterwegs und trifft dann einen Klassenkameraden, in Anführungszeichen. Der sie auch sofort erkennt nach dem Motto, hey, bist du nicht das Mädchen, was sich vorgestellt hat und dann nicht zur Schule gekommen ist? Und sie weiß halt überhaupt nicht, wer das ist und sagt, nee, geh weg.
Ja, also ich Respekt an sein Gedächtnis.
Ja,
ich hätte mir das nicht gemerkt.
Aber wahrscheinlich, weil sie so besonders
ist. Ja, wahrscheinlich.
Aber das Gesicht hat die wahrscheinlich nicht mehr mit auf die Reihe gekriegt. Das ist
Kenta-Kun,
genau.
Genau. Ich dachte schon, oh nein, wir kriegen noch einen Kenny dazu.
Ein Kenny-Kun. Nee, ist er nicht. Kenta-Kun ist relativ cool.
Ja.
Aber dann müssen wir gleich drüber sprechen. Und gleichzeitig sind dann eben auch diese fünf dunklen Angriffe. Das sind so wie die schwarzen Männer bei Conan. So sehen die halt auch aus.
Mhm.
Ne? Mit diesen Hüten und sowas. Das ist schon sehr krass.
Sabrillen. Also so eine Mischung aus den schwarzen Männern bei Conan und Mafiosi halt.
Ja, genau sowas.
Ja.
Und die sind dann eben auf der Jagd nach diesem Dinosaurier. Und da fängt der Film tatsächlich auch überhaupt erst an, weihnachtlich zu werden. Also es dauert wirklich die ersten zwei Drittel. Die komplett ohne jeglichen Zeitbezug auch stattfinden. Also es könnte halt im Herbst sein, im Sommer sein. Man sieht auch nicht so eine richtige Veränderung des Wetters oder der Jahreszeiten. Das ist gar nicht so wichtig. Aber von jetzt auf gleich sofort ist Weihnachten.
Ja.
Mit allem Zip und Zap. Also das ist wirklich geschmückt und also eben auch der Weihnachtsmann überall. Alles ist sehr bunt und dies und das. Und inmitten dessen und das wird dann auch gesagt, da gibt es dann so Nachrichtenmeldungen, der Dinosaurier ist weg, der weltbekannte Dinosaurier, weil natürlich, der wurde ja medial ausgeschlossen. Jeder kennt diesen Dinosaurier, jeder.
So ziemlich das einzige Spielzeug für Weihnachten in den Läden ist ein Dinosaurier in Plüschform oder
also nach diesem... Von Rex tatsächlich. Genau. In irgendeinem, weil ihm halt kalt ist, versuchen sie Rex dann eben in einem Spielzeugladen für einen kurzen Moment unterzubringen. Und an die Stelle von so einer Plüschfigur zu stellen. Und er hat halt immer noch so diese Mütze und diesen Umhang an, und mit dem er halt ein bisschen sich wärmer fühlen soll. Und steht dann eben neben so einem Weihnachtsmann, glaube ich, auch direkt.
Ja, ne? Rentier, Weihnachtsmann und dazwischen der Rex, genau.
Und dann kommt eine Mutter mit ihrem Kind Und das Kind dann so, ja, Mama, Mama, ich will das, ich will das. Und dann guckt die Mutter drauf, nee, der ist mir zu echt. Und dann fängt das Kind ihn dann zu piesacken an und dann brüllt er ihn mega krass an. Ja. Das hat er vorher so auch noch nicht gemacht.
Bis dahin fiebt er so vor sich hin, ja, und macht so niedliche kleine Kindchenlaute und dann so.
Hast du gedacht, wo kommt das plötzlich her? Und so, einfach nur um halt einen maximalen Effekt zu erzielen. Und also eine Sekunde, nachdem die in diese Spielzeugklage gegangen sind, wo er sich dann eben aufwärmen sollte, sind sie da auch schon wieder raus.
Ja.
Und rennen dann über die nächste Straße und rennen und rennen und rennen. Und dann gibt es so eine Musical-Nummer, so eine sehr strange.
Habe ich verstanden, mal, ja.
Also so eine Montage auch tatsächlich, von immer so kleinere Sachen passieren. Da findet auch so eine Weihnachtsmesse, eine christliche Weihnachtsmesse statt.
Zwischendurch steht sie auch irgendwie auf einer freien Fläche, die aber hell angestrahlt ist und tanzt mit dem Dino.
Genau.
Ganz.
Also wie so ein, Musik, wie so ein sehr seltsames Musikvideo,
ja,
auch, sehr surreal irgendwie in dem Moment.
Völlig
auch. Völlig entgleist. Also die ganze Szene ist so, also komplett,
ja,
von allem losgelöst, was dann davor und danach passiert. Da gibt es eben diese christliche Messe noch, wo er dann, also der sitzt, also die, währenddessen sind immer diese schwarzen Männer hinter denen her. Und die sitzen in dieser Messe und die schwarzen Männer auch auf diesen Bänken. Und die sitzen dann, geht die Kamera einmal so in die Reihe entlang, dann sitzen die schwarzen Männer und neben denen sitzt Rex in einem Anzug mit so einem Gebetsbuch in der Hand und singt mit. Und was?
Das ist alles, also völlig nein. Einfach nein.
Und dann kommt diese ganze Prozession. Das ist eine ganz klassische christliche Weihnachtsmesse. Du fragst das dann noch, ist das jetzt irgendwie Popkultur oder dies und das? Und also meine letzten Zahlen, verlasst euch da nicht auf mich, ist irgendwie so, dass ein Anteil von ungefähr 2-3% in Japan noch christlich sind. Das ist vielleicht auch so eine Art Mode. Das ist aber auch, was durch Weihnachten eben nach und nach über die Jahre und auch immer stärker eben nach Japan kommt. Weihnachten ist da so ein bisschen wie bei uns Valentinstag.
Ja.
Ne, das ist kein fester Feiertag, das ist aber ein Brauch, der eben von woanders übernommen worden ist. Die Süßigkeiten und Fastfood und Geschenkeindustrie, Spielzeugindustrie, das ist ein wichtiges Datum für die alle. Und das wird da eben halt auch sehr kommerziell halt eben gefeiert. Mhm. Ist aber, wie gesagt, kein in irgendeiner Art und Weise christlicher oder auch irgendeine Art als Feiertag. Wir haben, glaube ich, gesehen Butterkoi.
Ja.
Love is Hard von Nerds. Da gibt es auch die Szene, wo sie an Weihnachten, glaube ich, daten und sowas.
Ja, ich erinnere mich, genau. Ja.
Also das ist halt, wie gesagt, eher so ein Fest für Paare, dass die dann mal ausgehen, ein bisschen was Romantisches machen. Es ist diese Kleinigkeit schenken auch tatsächlich. Dass es aber so groß für Kinder ist und eben auch sehr kommerziell für Kinder ist, das ist eher so eine Entwicklung der letzten paar Jahre. Mhm. Woher diese Messe kommt, das ist mir auch ein Rätsel. Aber wie gesagt, es gibt einen gewissen Anteil an christlichen Japanern und der wird hier wahrscheinlich abgebildet. Und dann kommt halt der nächste Aspekt. Die stehen halt irgendwann so kurz vor dem Kentucky Fried Chicken. Und da steht dann eben diese Colonel-Figur.
Ja.
Eben auch angezogen wie der Weihnachtsmann. Ich habe es gerade eben in der Pause noch mal kurz nachrecherchiert. Das kommt aus den 70ern. In den 70ern hat in Japan der erste Kentucky Fried Chicken aufgemacht. Oder KFC, das hieß, glaube ich, nie Kentucky Fried Chicken. Das war immer KFC. Die damals in Japan lebenden Amerikaner haben sich halt so ein bisschen darüber beschwert, dass sie halt keinen Weihnachtsbraten kriegen, also keinen Weihnachtstruthahn.
Mhm.
Und dann haben sie halt angefangen, also eine Filiale, die erste Filiale in Japan hat dann eben angefangen, deren Hähnchen mehr oder weniger als Weihnachtsbraten zu verkaufen und zu vermarkten. Das ist dann eben auch zu einer festen Tradition geworden dadurch. Und du kannst halt eben, also was so, es gibt so ein spezielles Weihnachtsmenü, was du dann eben holen kannst. Das ist eben auch feste Tradition, dass du dir zu Weihnachten, wie gesagt, das machen nicht alle JapanerInnen, das machen halt einige. Ja. Dass du dir dann eben für, weiß ich, so $30 oder sowas von Bucket holen kannst, wo dann eben so ein Weihnachtsmenü drin ist. Das geht aber auch hoch bis um $50, $60, kannst du alles Mögliche kriegen. Da gibt es eine sehr, sehr schöne Folge von Hangry Stories zu verlinken. Wenn ich dran denke, verlinke ich, sonst suche ich euch raus. Es gibt eine Hangry Stories Folge, die das alles nochmal genauer erklärt und alles nochmal genauer macht. Heißt, glaube ich, irgendwie, ich suche es raus oder ich finde es selber.
Das ist aber, also mich, ich hatte das nicht auf dem Schirm mehr.
Ja.
Du hast mir das, glaube ich, schon mal erzählt, aber ich hatte es nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe aber neulich, als ich einkaufen gefahren bin, stand da so ein Grillhähnchenwagen. Hier in Leipzig gibt es so eine Kette, die heißt Max und Moritz.
Die gibt es in ganz Deutschland.
In ganz Deutschland, okay.
Ja.
Da stand halt groß Werbung dran. Jetzt auch Entenkeulen auch hier bei uns im Ding.
Nee, das machen die tatsächlich so.
Also, ich dachte so.
Die kriegst du halt, also du kannst halt vorbestellen und dann holst du die vor Weihnachten dann wieder ab. Also das sind halt auch Geflügelfleischlieferanten, Max und Moritz.
Ja, aber also das war wirklich so dieses hier halbes Hähnchen oder Entenkeule vom Drehspieß.
Ach so.
Quasi. Also wirklich so ja. Kentucky Fried Chicken packt in die Buckets halt nicht nur Hühnerschenkel, sondern auch Hühnerschenkel rein.
Ach so, nee, das machen sie schon lange bei Max und Moritz. Mein Bekannter von mir damals, also da wo ich herkomme aus der Stadt in Rheine, auch bei einem Max und Moritz Wagen gearbeitet und so. Die stehen in ganz Deutschland. Das ist eine Franchise-Kette tatsächlich. Du kannst hingehen und kannst sagen, hallo, ich möchte gerne einen Max und Moritz aufmachen. Dann stellen sie den Wagen dahin. Sei es drum. Eine weitere Legende ist tatsächlich, das habe ich nicht mehr recherchiert gekriegt in der kurzen Zeit. Ich habe es aber so auf dem halben Ohr mal gehört und das guckt dann gerne selber nach, wenn es euch mehr interessiert, dass in irgendeinem kleinen Ort mal der Colonel, also diese Figur, die ja eben auch an den Weihnachtsmann erinnert, bei einer Demonstration oder bei einem Aufstand im Fluss gelandet ist und die kein Geld hatten, den da rauszuholen. Und der dann nach so 20 Jahren da so rausgefischt worden ist und dann eben auch zu einer Ikone wurde, was auch mit dazu beigetragen hat, dass der Colonel, also Colonel Sanders von Kentucky Fried Chicken KFC, zu so einer Art Weihnachtsmann geworden ist, weil der halt eben zum Teil einfach in der, also diese Aufstellerfigur, dieses Teil halt einfach, genau, mehr ist es glaube ich auch tatsächlich nicht, einfach in der kompletten Weihnachtsmannmontur da angezogen wird. Also das ist halt bei vielen tatsächlich fast wie der echte Weihnachtsmann, weil er dem auch so ein bisschen ähnlich aussieht. Und dann, naja.
Gut.
Also da gibt's also Kentucky Fried Chicken in Japan, guckt das mal nach, mega spannend, sehr witzig, aber eben auch so diese Tradition oder dieser Brauch, sich eben zu Weihnachten, wann immer das auch dann eben ist, für Japaner, sich so einen großen Eimer zu holen. Die machen da zum Teil das Zehnfache des Umsatzes an dem Tag, weil das eben immer beliebter auch wird und sowas und hat auch so ein bisschen so einen Legendenstatus inzwischen auch außerhalb Japans erreicht. Weil das halt so ein bisschen so wie die jüdische Community in Amerika immer chinesisch essen geht an Weihnachten.
Ja.
Ne? So ein ähnlicher, das hat sich einfach mal irgendwann, hat sich der Brauch halt eben entwickelt. Den muss man nicht mehr nachvollziehen, das wird einfach so gemacht und ist halt so. Von dem holen sie auf jeden Fall irgendwann die Weihnachtsmannklamotten, weil die wohl ein bisschen weihnachtlicher oder ein bisschen wärmer auch sind. Und dann rennt halt Rex den Rest des Filmes mit so einer Weihnachtsmannmütze und zum Umhang durch die Gegend.
Das ist so witzig.
Er ist halt auch sehr niedlich dabei. Also
ist einfach eine niedliche
Rex
Figur.
Rex ist halt wirklich so der Dreh- und Angelpunkt dieses Filmes. Und so, also wenn ihr auf niedliche Dinosaurierpuppen steht und alles macht so ein bisschen, dann ist das definitiv was für euch. Also es ist halt ein Kinderfilm. Auf der Ebene funktioniert er sehr gut.
Gott sei Dank, und das möchte ich gleich vorwegnehmen, fängt dieser Dino nie an zu sprechen. Niemals. Und es ist sehr gut.
Mhm.
Ich war sehr dankbar dafür. Ich habe schon also andere traumatischere Momente gesehen, wo dann Figuren anfingen zu sprechen, die nie sprechen sollten.
Ja. Pikachu, warum wolltest du nicht in deinen Pokéball? Ich wollte immer bei dir sein. Nun.
Kommen wir zurück zu Rex und Chiel.
Es wird weiter lustig vor den Männern weggerannt und die können ihn auf jeden Fall nicht bekommen. Und irgendwann ist es so weit, dass sie auf Jetskis hinter denen herfahren. Kentakun kommt dann auch mit einem Jetski, mit einem Anhänger und dann fahren die vor den Typen auf Jetskis. Also, du sagtest noch, James Bond lässt grüßen.
Ja.
Und das ist ja, glaube ich, in einem der Pierce Brosnan ist das ja auch so, wo sie so eine Skierjagd machen und sowas.
Es gibt einen alten mit Roger Moore, wo sie das schon machen.
Ah, okay.
Und ich glaube, Pierce Brosnan hat es auch noch mal gemacht, genau. In einer Opening-Sequenz oder so. Ich bin mir aber nicht ganz sicher, genau. Und es war schon, ja, Jetski-Weihnachtsschlitten mit einem Weihnachtsdinosaurier.
Durch die Winter-Wonderland-Landschaft. Und Kentakun rettet die dann und die verabschieden sich total herzlich von Kentakun und er ist der Allerbeste. Kentakun ist danach nicht wieder zu sehen. Und dann gibt es einen Schnitt und dann sieht man so Fackeln aufgereiht, also so Kerzen oder irgendwas, so einen Weg entlang. Und dann steht da ein kleiner Iglu und Chir und Rex sitzen in diesem Iglu und finden sich ganz toll.
Eigentlich sind sie beide sehr traurig, weil sie beide nicht ihre Mamas gefunden haben.
Ja.
So, aber sie waren immerhin erfolgreich dabei, vor den schwarzen Männern wegzulaufen.
Und das ist halt so ein Ding, da denke ich mir, ich habe das Buch nie gesehen. Ich weiß nicht, wie das Buch aussieht. Ich weiß nicht, was da drin ist. Aber ich habe halt den Eindruck, da haben sie einfach eine Illustration aus dem Buch nachgebaut.
Ja.
So, allein diese Idee, Schnitt, und jetzt sitzen sie in einem Iglu, ist halt wirklich so eine Kinderbuchnummer.
Ja.
So eine Bilderbuch. Das habe ich auch gemeint mit dieser Bilderbuchdynamik. Du machst dann die nächste Seite auf und das ist die nächste Station dieser Geschichte. Das kennst du besser als ich, weil du hast mir Kinderbücher verkauft. Mhm. Und dann siehst du in der nächsten Szene eben diesen Dino mit dem Mädchen drin sitzen. Und ich weiß nicht, das muss ich mir auch nochmal nachgucken, weil ich habe es im Abspann gesehen und ich wäre fast ausgerastet. Es gibt eine Comic-Version dieses Films von Clamp. Ist ein Kollektiv von weiblichen Mangaka, die also relativ bekannt sind. Also in Deutschland am bekanntesten sind Sachen wie X oder Cardcaptor Sakura, noch ein paar andere Dinge, die von Clamp sind. Ich glaube, Chobits, ich will immer nichts Falsches sagen. Also ganz, ganz viele Sachen, die man auch in Deutschland gut kennt. Das ist ein relativ, also ein sehr, sehr bekanntes Manga-Kollektiv. Und die müssen wohl eine Comic-Version dieses Films gemacht haben, was ich sehr krass finde. Da muss ich mal nochmal nachgucken. Und es kann gut sein, dass sie da so ein bisschen Synergien gehabt haben. Nach dem Motto, ja, wir lassen die Clamp-Damen da mal was malen und dann gucken wir mal, was dabei rauskommt. Also, das war wirklich so ein Bilderbuchmoment und nicht auf die positive Art, sondern es ist alles so sehr befremdlich und es hat auch nicht so diese, und das habe ich immer ganz gerne zur Weihnachtszeit auch, so diese tschechischen oder DDR-Märchen, die oft auch so eine entrückte, surreale Traumstimmung haben, wo das aber auch schon so ein bisschen mit dem Territory kommt, weil das ja auch Märchenfilme sind. Versucht der Film ja auch so eine sehr verquere Art von Realismus darzustellen.
Ja.
Und das bricht dann in diesen Momenten komplett aus allen Zügeln und sowas.
Ja.
Und ich wäre okay damit gewesen, wenn sie am Anfang noch stärker einfach wieder in Science Fiction oder Fantasy gegangen sind. Das machen sie dann witzigerweise zum Ende.
Ja.
Das kommt auch aus dem Nichts. Und dann auch, weiß ich, kann der halt noch fliegen, der Dino oder irgendwas.
Ja. Ne? Entwickelt er noch irgendwelche Superkräfte?
Irgendwer fliegt doch noch. Wer fliegt denn dann noch? Den Luftballon. Die fliegen ja mit dem Luftballon durch die Gegend.
Ja, genau, weil sie müssen, richtig, so kommen sie nämlich erst zu dem Iglu.
Genau.
Kenta verabschiedet sich bei ihnen, indem er ihnen noch hilft, in einen Heißluftballon zu steigen, wo aber nicht ein Ballon oben dran hängt, sondern ähnlich wie bei oben
genau.
Von Pixar, mehrere sehr große Ballons. Und dann hängt noch der letzte Verbliebene, der bei dieser Jetski-Verfolgungsdingens-Nummer nicht von seinem Gefährt geflogen ist, hängt sich dann noch kurz unten dran. Kenta holt ihn dann noch mit dem Fußball runter.
Er kann halt sehr gut Fußball spielen, macht er ein paar Mal in den
also
Film.
Also Captain Tsubasa muss ich in Acht nehmen.
Kleine Superkickers.
Kenta holt den dann noch runter und dann fliegen sie mit diesem Ballon so ins Abendrot. Und das blendet auch wirklich so runter.
Ja.
Also du siehst dann noch so einzelne Ballons durch die Gegend fliegen. Drei, wo ich denke so, ist das jetzt nicht gefährlich, wenn die Ballons, die den Korb tragen, einfach weg? Na, okay, ich werde euch was dabei gerne. Dann blendet das so aus und das ist so ein bisschen, also andere Filme enden so.
Ja.
Das ist so dieses, yay, wir haben es geschafft, Dorothy ist auf dem Weg nach Hause, wir sehen das nicht mehr, wie sie in Kansas ankommt.
Es ist nirgendwo so schön wie zu Hause.
Genau, aber sie sitzt, also ne, sie hat nicht den Ballon verpasst von dem Zauberer des Markenstadt und dann fliegen sie zusammen in den Sonnenuntergang. Und dann wird der Film dunkel und dann geht's aber halt weiter mit dem Igloo. Und es ist so, also es ist halt wirklich, du hast perfekt beschrieben, diese Bilderbuchdynamik, wobei Bilderbücher dir halt den Gefallen tun. Du hast auf der einen Seite das Bild, das komplett die Szenerie wechselt, aber du hast auf der anderen Seite den Text, der dich da hinleitet, wie es jetzt zu diesem Bild gekommen ist. Das macht der Film nicht so gut.
Nicht so richtig. Du bist also immer mit einer komplett neuen Szenerie konfrontiert, die also bis zum Ende des Films immer krasser wird.
Ja.
Und dann gibt's halt so einen magischen Moment, wo dann alles ganz hell und magisch wird und dann lichtet sich das Ganze so und dann steht dann da Chis Mutter am Heulen und greift sich dieses Kind.
Ja, und dabei ist der Mr. Shinoda.
Der Shinoda.
Shinoda. Ja. Und der Papa ist auch noch mit dabei. Sie stehen dann wie die Heiligen Drei Könige erst vor diesem hell erleuchteten Wald. Und es ist halt so Lichterkettenlicht. Und du denkst dir so, ihr wusstet, dass das Kind und der Dino da jetzt in dem Iglo sind, aber ihr habt erstmal tausende von Lichterketten in die Bäume gehangen, damit das hübsch aussieht.
Es ist wirklich so Coca-Cola-Truck,
weißt
du, oder so alles, der ganze Wald so hell.
Volle Kanne. Und sie sagt auch noch irgendwie, also Chi nennt das auch noch irgendwie Diamond irgendwas, Diamond Lights oder sowas.
Ja, genau.
Aber es ist auch kein Bezug irgendwie so von wegen, oh, Glühwürmchen oder so ein Naturphänomen, das aber nur alle Jubeljahre mal vorkommt oder
die
sowas.
Die haben einfach den ganzen Wald, der hinter dem Iglo war, mit diesen Lichterketten ausgestattet. Und das ist also, das geht dann so nach und nach. Es sieht toll aus. Ich glaube,
wenn du
da
im Kino sitzt,
vielleicht war es auch ein Fernsehfilm, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Es ist auf jeden Fall sehr hübsch, aber es entbehrt einfach der Filmlogik komplett. Sehr herzliches Wiedersehen der Mutter, also die Momente, wo dann eben auch die Mutter wieder zu dem Kind führt. findet. Die sind sehr süß und die sind auch sehr herzlich, sehr, sehr, sehr heartwarming ein Stück weit. Die sind auch ein ziemlicher Tearjerker. Mhm. Das zum Ende nochmal zu machen, fand ich, habe ich den Film auch ein bisschen krumm genommen, weil er halt so diese Momente im Film selber nicht macht, nicht hat. Und das ist so, das hat Adam Sandler damals ganz gut gesagt. Also du kannst halt 90 Minuten lang die dümmste Komödie aller Zeiten machen, so diese Romcoms, du kennst ja die Adam Sandler Romcoms, Mr. Deeds oder sowas, wo er dann am Ende diese Grußkarten verscherbelt. In der Sekunde, wo du halt die Musik traurig machst und zwei Figuren sich 5 Minuten lang in die Augen gucken lässt und dann gibt's einen Kuss oder sowas, das finden die Leute schön.
Yeah.
Also es ist leichter, Leute zum Lachen, zum Weinen zu bringen, als zum Lachen.
Definitiv.
Und das wird halt sehr häufig ausgenutzt. Das haben sie hier auch gemacht.
Ja. Ne? Und dann fällt hier ihr Wunscharmband ab.
Genau.
Ich behaupte, weil es gefroren ist und einfach auseinandergebrochen ist.
Vielleicht war da so Dino-Sabber dran oder sowas.
Irgendwie sowas. Aber natürlich impliziert der Film, dass es jetzt, also dass ihre Mama jetzt wirklich auch emotional zu ihr zurückgekehrt ist, nicht nur rein physisch anwesend.
Also der Wunsch ist halt, dass meine Mutter zurückkommt und deswegen fällt jetzt mein Armband ab. So, ne? Dann beschließen sie, also Frage, die ich auch noch nicht beantwortet bekommen habe, wieso ist der Shinoda wieder da? Das sah für mich so aus, als wäre er halt gestorben.
Ist ja verschüttet worden am Anfang in der Höhle.
Naja, so plötzlich wieder.
Hat auch so eine komische Krone auf. Ich dachte erst, es wäre so eine McDonald's-Party, eine Burger King-Party-Krone vom Kindergeburtstag. Bei näherer, also schneiden dann ein bisschen näher ran mit der Kamera, ist dann doch was anderes. Aber
und der rennt halt die ganze Zeit in so Höhlenmädchen-Klamotten vom Kostümverleih durch die Gegend. Ja. Also das ist wirklich so sexy Höhlenmädchen. So rennt halt durch die Gegend.
Ja.
Dann geht's schon wieder, ein bisschen plüschiger. Es ist aber auch für den, du siehst ihn halt auch nicht wirklich gut genug, dass man sagen könnte, ist das irgendwie wichtig für den Film.
Nee.
Na?
Also am Anfang wird er als so ein Goldwäscher irgendwie
vorgestellt,
der sie dann in diese Höhle führt. Und du denkst dir, wieso führt jetzt dieser Goldwäscher die? Egal. Hm. Wird da eh verschüttet.
Dass der mit denen, mit diesem ganzen Schwurbelkrams in der Höhle was zu tun hat, das ist am Anfang schon relativ gut klar, weil er natürlich auch den Weg kennt und das alles erklären kann und dies und das. Und jetzt ist er halt eben der letzte Verbliebene von diesen Mu-Atlantis-Leuten. Und führt die halt zurück in die Höhle, wo ich gedacht habe, warum war das denn nicht schon von vornherein das Ziel von Chi und dem Dino? Da hätte man selber drauf kommen können. Also zumindest mal zu versuchen, irgendwie den Shinoda zu finden und dies und das. So, keine
Ahnung. Das wäre eine gute Sache gewesen eigentlich, ja. Und dann sind sie aber alle 5 unterwegs eben in diese Höhle wieder.
Aber auf die Schnitthöhle.
Ja. Also es ist auch ganz komisch und die Höhle ist auch gar nicht mehr zerstört. Da sind diese Kristallstelen noch wieder aufgestanden oder so. Der Kristallschädel, keine Ahnung, hat nie wieder eine Rolle gespielt.
Es war einfach, hatte jemand sich beim, weiß ich nicht, war bei der Stasi, hat er gekriegt.
Ja, irgendwie so. und dann erklärt der Shinoba eben noch so, ja, und Rex hat jetzt hier 5000 Jahre drauf gewartet, wieder nach Hause gehen zu können. So, der ist vor nicht mal einem Jahr ausgebrütet worden. Ja, aber also, okay, ich verstehe das mit dem Ei und dem Gedanken.
Genau, also wahrscheinlich wollte er halt nicht rausgeholt werden aus der Höhle, sondern halt dahin, wo sie dann gehen. So, wohin gehen sie dann?
Nach Narnia.
Narnia.
Nein, ja. Also sie gehen tiefer in die Höhle rein, die vorher aber eigentlich da zu Ende war.
Genau.
Dann kommt da so ein CGI-Dimensionsloch, wo sie reingehen und dann führt dann so ein Weg in ein großes, tiefes, grünes Tal in einem Land vor unserer Zeit.
Der Vater, der halt vorher nicht mal wusste, dass es sowas wie ein Asteroid gegeben hat, der den Dinosauriern Verstopfung attestiert hat, weiß plötzlich, dass es ein sogenanntes Broken Gate ist.
Ja.
Was immer das heißt, ich habe das vorher noch nie gehört. Ich habe
das auch nicht verstanden. Und die haben es auch mit CK geschrieben. Also vielleicht ist es vom Brocken hier in Deutschland, keine Ahnung.
Ja, da waren es die Untertitel.
Aber aber es ist tatsächlich, es öffnet sich so ein mysteriöser Weg und da ist halt dann auch nicht Winter in dem Tal, wie es überall sonst ist. Außer
es ist wirklich das große Tal bei Littlefoot. Ja.
Genau, exakt
und
so.
Was man halt noch sagen muss, ist, und das war so der Aspekt, wo ich dann dachte, jetzt habt ihr halt völlig Schlappen am Drehen, diese Osterinselfiguren links und rechts.
Also riesige Statuenköpfe.
Ja.
Der Stil ist noch ein bisschen anderer als diese Osterinselgesichter, also nicht ganz so stehenartig, sondern wirklich mehr so wie, also auch nicht Mount Rushmore 1:1, das aber die Nasen kommen weiter raus, die Kinne sind deutlicher und sowas.
Also ich glaube, also die Anspielungen sind definitiv die Osterinselfiguren, die sollen halt nur halt ein bisschen stilisierter sein, also da braucht man nicht drüber diskutieren. Es ist halt so ein bisschen so dieses, Da wird halt immer vermutet, das könnten Aliens dahingestellt haben. Mhm. Die sind ja tatsächlich ein bisschen eingebuddelt gewesen. Die gehen ja weiter als das, was man sieht. Und alle sagen immer, das seien Aliens gewesen. Und das ist so dieser weiße Bias, der halt ist nach dem Motto, nur weil die nicht weiß gewesen sind und was Geileres geschaffen haben als ihr, müssen es automatisch Aliens gewesen sein, nur weil ihr es nicht gekonnt hättet. So, das ist... Das ist hier auch schon wieder so ein bisschen drin.
Bisschen, ja.
Und ich meine, das hatten wir in Gargoyles, hatten wir das ja auch. Da gibt es ja auch irgendwann die Folge auf dieser Osterinsel. Mhm. Und dann wird hier auch behauptet, das hätten die Aliens dahingestellt. Also es gibt dann ja auch diesen einen Alien-Charakter in Gargoyles. Ja. Ne?
Es ist schon ein bisschen absurd. Ja. Ja.
Jedenfalls soll Rex dann da mit reingehen. Mhm. Und mit dem Shinoda zusammen, der kommt wohl von da. Mhm. Wird dann da in dem Moment behauptet. Und Atlanta, die Moana, sind da wohl mal irgendwann vor 5000 Jahren hingeflüchtet, um da eine bessere Zivilisation auszuarbeiten. Wo ich denke, wieso habt ihr dann keine vernünftigen Klamotten ausgearbeitet? Wieso läuft ihr auch wie so ein 5-Mark-Höhlenmensch? Was ist das da?
Man weiß es tatsächlich nicht. Nee. Aber als sie am Eingang von diesem Tal dann stehen, auf dem Weg, der da hinführt, so der gelbe Backsteinweg, fällt dann auch von Rex das Armband ab.
Genau.
Weil er jetzt eben auch wahrscheinlich seine Mama wieder sieht. Man weiß es nicht so genau, weil man sieht keine anderen Dinos. Da war das Budget schon alle. Was ein bisschen schade ist.
Ja.
Und dann gibt es natürlich diese klassische, dramatische Verabschiedungsszene mit Dino will nicht gehen, Mädchen weint und versucht aber ihn böse vorzujagen. Also nicht mit Hauen, aber mit, nein, du musst jetzt gehen, geh weg, geh weg, geh weg. So, und dann ist das alles ganz schlimm und traurig und dann gehen aber eben Shinoda. Und Rex eben doch diesen gelben Backsteinweg hinunter ins große Tal.
Mich hat das an, die kennst du vielleicht auch, die Serie erinnert, ich glaube, die hieß The Lost World oder irgendwie so ähnlich.
Ja,
wo ein Vater mit seinen Kindern so ein Schlauchboot, so ein Wasserfall runter, ich weiß, hieß auch, kann sein, dass es anders hieß, Forbidden World, Lost World, Lost Dimension oder sowas. Das habe ich als Kind wahnsinnig gerne gesehen, weil es halt dann auch so Echsenmenschen gab und sowas und das war halt eben gedreht wie eine Sitcom. Mit relativ wenig Budget, aber das war eine coole Serie. Hab ich unfassbar gerne geguckt. Und da ist mich halt sofort instantan dran erinnert, dieser Dimensionsbruch einfach. Müsst ihr nochmal, also vielleicht wisst ihr auch, was ich meine.
Das war auch so, also die Implikation für dieses Tal, da war mein Gedanke so, also der Shinoda soll ja von da kommen und die hatten ganz am Anfang des Films nicht nur diese Eierschalen, die nicht versteinert waren, gefunden, sondern auch eine kleine Figur, wo ein Junge auf einem Dinosaurier reitet, so eine ganz grob gehauene Steinfigur. Und diese, die wir mal versucht haben nachzugucken, dann haben wir es abgebrochen, Dinosaurier-Serie mit den Brüdern, die ihren Vater suchen in diesem Dino-Tal und dann sind die Dinos intelligent und der eine ist Bibliothekar und
ach dieses, Gott,
ich komme nicht drauf.
Dinotopia,
dankeschön. Also so stelle ich mir das da so ein bisschen vor.
Moon Boy and Devil Dinosaur ist eine alte Comicreihe von Jack Kirby, wo halt Moon Boy, der so ein, also du kennst die Affenmenschen aus dem Anfang von 2001, wo dann irgendwann dieser Knochen kommt und hauen sie da auf dem Kram drauf hin. So ein Typ ist das. Mhm. Und der reitet dann eben auf diesem großen roten Teufelsdinosaurier durch die Gegend. Mhm. Und das ist eben eine alte Comicserie aus den 70ern, ich glaube aus den 70ern ungefähr, doch muss in den 70ern gewesen sein, von Jack Kirby. Das war der Moment, wo es mich halt daran erinnert hat, das wird jetzt tatsächlich demnächst zu einer Serie gemacht. Moon Girl and Devil Dinosaur.
Ja, ich wollte gerade sagen, ist es nicht Moon Girl and Devil Dinosaur? Also und dann dachte ich, er redet über Comics, da weiß er mehr als ich.
Genau. Nee, aber das gab irgendwann den Reboot aus Moon Boy, diesem Höhlenmenschenaffen, wurde dann eben das schlaue Mädchen in der Jetztzeit und Devil Dinosaur ist auch in den Comics inzwischen in der Jetztzeit angekommen. Und da gibt es tatsächlich demnächst bei Disney Plus oder bei Disney Channel oder irgendwo in Amerika läuft das, glaube ich, demnächst auch sogar schon. Die Moon Girl Devil Dinosaur Serie, da freue ich mich halt wahnsinnig drauf, weil ich halt so ein riesen Jack Kirby Fan bin und dann eben auch meinen liebsten Devil Dinosaur tatsächlich endlich mal animiert sehen werde, den ich vor allem, und das ist jetzt auch wieder bezogen auf diesen Podcast, toll finde, weil es in den Godzilla Comics, die Marvel irgendwann mal rausgebracht hat, tatsächlich einen Kampf gab. Devil Dinosaur gegen Godzilla. Sehr, 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 sehr cool. Daran hat es mich halt erinnert, diese kleinen Jungen auf diesem Dinosaurier. Fand ich sehr schön.
Ja, Aber irgendwie muss es halt da eben diese Zivilisation geben von Dinos und Menschen leben gemeinsam.
Ist jetzt auch nicht so eine weit hergeholte Theorie, die gibt es immer schon mal. Es gibt diese Hohlerde-Theorie, die auch komplett Banane ist, wo halt auch Leute glauben, es gibt Echsenmenschen in der Hohlerde und da laufen noch Dinosaurier rum und Flugsaurier und hast du nicht gesehen. Also das ist jetzt auch nicht so eine weit hergeholte Theorie, die ist aber ungefähr auf dem Verstopfungslevel. Also das ist...
Ja.
wahrscheinlich ist das Verstopfungstheorie-Dings noch wahrscheinlicher als die Hohlerde. Keine
Vermutlich.
Ahnung.
Vermutlich. Und dann könnte der Film an der Stelle auch schon zu Ende sein. Ne?
Mutter, Vater, Abspann, auf jeden
Tochter
Fall.
Sind vereint. Der Dino ist auf dem Weg in sein eigentliches Zuhause. Der Shinoda ist auch auf dem Weg in sein eigentliches Zuhause. Alle haben was gelernt. Könnte man jetzt fertig machen. Ist aber nicht.
Alle haben Verstopfung, weil sie Paprika nicht essen.
So sieht es nämlich aus.
Weil es nämlich Ballaststoffe, die fördern die Verdauung.
Nee, dann ist irgendwie so nochmal ein Schnitt in das Zuhause von Chie und ihrem Vater und der Oma. Und die Oma schimpft schon wieder auf die Mutter, weil die wieder nach New York gegangen ist. Und sagt, also ich habe doch meine Tochter nicht so erzogen, dass die zweimal ihr Kind verlässt und sowas alles. Und natürlich.
Ich dachte, hast du sie so erzogen, dass sie sie einmal verlässt? War das jetzt okay?
Hat sie aber am Anfang auch schon gesagt, dass sie ihre Tochter nicht dazu erzogen, dass sie ihr Kind verlässt. Ja. Und dann kommt aber irgendwie ein Freund der Familie an und aus seinem Auto steigt dann die Mutter in einem Gewand, wie sich die Chie das am Anfang des Films mal vorgestellt und auf so ein Bild gezeichnet hat. Und dann haben wir im zweiten Nachklapp unser Happy End. Ich habe es auch nicht verstanden, warum wir das brauchten, aber es ist vielleicht diese japanische halbe Stunde.
Nee, das war so eine Post-Credit-Szene. Ich weiß auch nicht, warum man die nicht noch in den Film eingebaut hat.
Ja.
Wahrscheinlich hat man gesagt, okay, die Kinder, die jetzt genug haben, weil die Geschichte vom Dinosaurier auserzählt ist, die können halt aus dem Film rausgehen, wenn der Abspann läuft. Und die Leute, die noch das Ende aus dem Buch haben wollen, dass die Mutter doch nochmal zurückkommt, die können dann sitzen bleiben. Aber das musst du halt auch wissen, dass du nach dem Abspann dann noch sitzen bleiben sollst. Das war halt 1993. Die Marvel-Filme haben die Post-Credit-Szene nicht erfunden. Das gab es längst, also in den 80ern. Ich glaube, Ferris macht blau, hat auch schon eine Post-Credit-Szene.
Ich glaube auch, ja.
Die von Deadpool, glaube ich, verarscht worden ist. Er geht nach Hause, der Film ist vorbei. Das war, glaube ich, auch die Ferris Bueller Post-Credit-Szene. Also, das, wie gesagt, Post-Credit-Szenen gibt es ewig. Das haben die Marvel-Filme nicht erfunden. Aber es ist halt auch so, das fügt der ganzen Geschichte nicht so richtig was hinzu. Mhm. Es hätte an dem Punkt einfach zu Ende sein können, weil das angesetzte Ende den Film ja nur wieder dahin zurückbringt oder die Geschichte nur dahin wieder zurückbringt, wo er schon mal gewesen ist.
Ja.
Also eben, dass sich alle wieder lieb haben.
Ja.
Nur, dass halt eben dieser Wunsch in Erfüllung geht. Und da fällt, glaube ich, dann auch Chies Armband nochmal ab.
Nee. Das ist einfach,
okay.
Das ist schon einfach so.
Dann habe ich das erfunden.
Das ist halt wirklich so eine Szene, wo ich, also vielleicht hatten sie die schon im Kasten, und haben gesagt, naja, so in den Filmen, in den Hauptfilm passt es nicht mehr mit rein, wir setzen es mal hinter den Abspann noch oder so, keine Ahnung.
Ist auch richtig deplatziert. Also die Mutter ist halt in diesem Kleid und es gibt eigentlich keinen Grund davon. Sie sagt, ihm steht mir das nicht.
Ja.
Und es steht da auch so richtig awkward und guckt so verbissen und so dies und das. Und dann ist die Familie halt wieder vereint und dann gibt es so einen Group-Hug. Und das ist dann auch so der Moment, wo du dann auch, glaube ich, endgültig ausgestiegen bist. Du hast es wirklich nicht mehr fassen können. Diesen Blick in den Himmel von einzelner Ballon und die Wolken bilden dann nochmal den kleinen Dinosaurier.
Da war ich dann wirklich raus. Also das war dann so CGI Ken in 1993.
Ja.
Die Wolken formen erst einen Dinosaurier und lösen sich dann wieder auf. Und dann fliegt ja dieser rote Ballon, der auch bei S hätte mitspielen können, daran vorbei.
Do you float?
Und das war schon dieses kitschige Familienende.
Und dann noch der Wolkenschriftzug. Happy End.
Happy End. Nicht The End oder irgendwas anderes, sondern Happy End.
Was ja auch noch so ein falscher Anglizismus ist, weil das Happy End im Englischen was anderes ist als ein Happy Ending.
Ja.
Happy End bekommst du, wenn du was bezahlst. Das war kein Kinoticket.
Nein.
Du musst irgendwo hingehen zu einer Person, die was für dich macht. Und dann bekommst du ein Happy End.
Mit dir macht.
Wir verstehen uns.
Wir
verstehen uns so. Du möchtest das nicht weiter ausführen. Knickknack. So. Happy Ending ist im Amerikanischen und im Englischen halt eben unser Happy End. Das ist halt ein falscher Freund oder ein falscher Anglizismus.
Ja, genau.
Ne?
Das
wollen wir mal Punkte vergeben. Kennst du die Punktevergabe noch? Ich erkläre sie gerne auch nochmal.
Erkläre sie gerne nochmal. Vielleicht hört auch jemand diesen Podcast ja zum allerersten
genau,
Mal.
Genau, guter Einwand. Wir vergeben in glaube, es sind inzwischen drei Kategorien Punkte. Erste Kategorie sind Monsterkämpfe, Monstereffekte, Design, also wie gefällt uns, also gerade eben bei Tokusatsu-Filmen so ein bisschen die ganze Gestaltung der Special Effects und so weiter und so fort, im Kaiju-Film, auch eben, wenn Godzilla auf einem anderen Monster rumkloppt, dann auch so die Choreografie und sowas, das ist eine Kategorie. Die zweite Kategorie ist die menschliche Handlung, denn vor allem in den Showa Filmen von Godzilla war die menschliche Handlung nicht selten komplett getrennt von der Monsterhandlung. Das hat sich oft auch nur in Nuancen berührt, aber auch nur, weil es unbedingt sein musste. Ist oft komplett parallel verlaufen. Deswegen bewerten wir das nochmal einzeln. Und neu in der 90er-Jahre-Staffel dazugekommen ist eben die Bewertung. Also Gary hat das mal gefragt, ob man das in absoluten Zahlen machen muss. Eigentlich nicht. Das ist eher so ein Gefühl. Die Kategorie Empfehlung, Guckempfinden, Genuss, also wie sehr habe ich den Film genossen. Und weil ja eben auch so ein Film, der technisch vielleicht jetzt nicht auf der Höhe ist, vielleicht auch von der Schreibse jetzt nicht so besonders geil ist, trotzdem etwas sein kann, was man auf so eine verquere, trashige Art unfassbar genossen hat und trotzdem sagen möchte, ich möchte das weiterempfehlen. Mhm. Das sind so unsere drei Kategorien.
Okay. Monster Design Kämpfe gab es ja nicht so richtig was. Ich schwanke so zwischen einer 5 und einer 6.
Okay.
Weil das Gesicht von dem Dino unfassbar niedlich ist und immer wenn der Kopf so schief liegt und so, ist der sehr, sehr süß.
Das ist auch sehr einfach mit dem schiefen Kopf.
Ne? Ja, aber der hat am Anfang, also der hat halt so T-Rex-Ärmchen und die sind in sehr kruden Winkeln manchmal an seinem Körper dran und flappen so durch die Gegend. Und das ist, also das ist schon Body-Horror-Style. So, das ist schon so ein bisschen eklig. Also sowas habe ich gesehen, wenn ich ab und zu mal versehentlich ins Zimmer gekommen bin, wenn du einen von deinen gruseligen Body-Horror-Filmen geguckt hast und dann sich irgendwelche, weiß ich nicht, verwachsenen Personen aus den Personen gelöst haben, mit denen sie verwachsen waren und da so rausgekrochen sind oder sowas. Das sah so ein bisschen schon meh aus. Und dann musste ich mich wieder aufs Gesicht konzentrieren, dann ging's wieder. Deswegen gibt's dafür Hartpunktabzug, obwohl das Gesicht von dem Dino echt süß ist. Mhm. Also je größer der wird, desto besser wird es auch. Aber gerade bei dem Baby-Dino sind die Arme echt irgendwie, also da ist die Schulter so weit hochgezogen, dass sie unterm Ohr hängt auf der einen Seite und halt vorne auch eigentlich nur so Gummihändchen dran, die dann immer so flappen, wenn er durch die Gegend bewegt. Das ist ein bisschen.
Aber das ist ja gut.
Ja, also wahrscheinlich eine 6, weil er doch sehr niedlich im Gesicht ist, aber das hat mich echt am Anfang, und er ist ja lange so klein, echt immer wieder so rausgerissen davon, ihn niedlich zu finden. Und er sollte ja niedlich sein. Also, menschliche Handlung. Wie wir denn im Minusbereich können wir gehen? Nein.
Ich werde dir hier keine Vorschriften machen, wenn du Minuspunkte geben möchtest.
Nee.
Ich hab schon mal Minuspunkte vergeben.
Also ich, in den Minusbereich gehen möchte ich nicht. Sie versuchen schon, eine emotionale Geschichte zu erzählen, vor allem um Chie, die ja dann neben dem Dino die Hauptfigur ist. Ich finde, sie kriegen es halt nicht besonders gut hin. So Figuren, die am Anfang wichtig sind, fallen völlig aus der Handlung raus dann zwischendurch. Andere kommen rein und sind so, das klingt vielleicht blöd, aber eigentlich ständig out of character.
Ja.
Also wo man sagt, die haben eigentlich noch gar keinen Charakter etabliert, aber du weißt schon, dass das out of character ist und das nächste ist wieder out of character. Das ist irgendwie ganz weird. Also das ist nicht gut erzählt einfach. Es dreht sich ständig alles um den Dino mehr oder weniger, bis auf dieses, ich will eigentlich meine Mama wieder haben. Das hätte man auch ohne ein Dino erzählen können, sagen wir es mal so. Aber das mit dem Dino, das passt auch damit rein. Also da kann man gute Parallelen herstellen. Deswegen schwanke ich da auch wieder sehr, und zwar zwischen einer 1 und einer 7.
Okay.
Weil, also.
Dann ist das der Mittelwert, 3,5.
Ja, wahrscheinlich mache ich das auch, weil, wie gesagt, ich finde die Charaktere teilweise ganz, ganz furchtbar und so dieses Springen von Ort zu Ort und dann kommt hier nochmal so eine Klischeefigur mit reingeworfen und da nochmal irgendwie sowas. Und es fühlte sich für mich an, als müssten hier wirklich einfach Erwartungen bedient werden, ohne dass sie wirklich in die Handlung gehörten, also dass die Figuren da wirklich reingehörten. Sondern es ist so dieses, ja, aber wir erwarten, dass es hier noch einen Schurken gibt. Wir hatten das schon mal bei ein paar moderneren Kinderfilmen, dass dann immer künstlich Schurken dazu gebaut werden, damit man eine spannende Geschichte erzählen kann. Ich denke, das geht halt auch ohne. Aber gut, ich tendiere tatsächlich zu einer 3,5, glaube ich, an der Stelle.
Empfehlung.
Empfehlung.
Also wie gesagt, muss keine absolute Zahl sein.
Also ich würde, glaube ich, es wäre jetzt nicht der erste Film, den ich euch empfehlen würde, mit euren Kindern zu gucken.
Ja.
So, es ist jetzt nicht so, wo ich sage, hey, das ist der Weihnachtsfilm für die Familie. Guckt den unbedingt, weil ich glaube, Kinder steigen in der ersten halben Stunde schon aus, wenn es passiert. Und ansonsten denke ich so, also wenn man Bock auf Kaiju-Filme hat oder Monster-Filme oder ne, Dinos, was auch immer.
Also man kann den Film locker unter Tokusatsu stellen.
Ja.
Weil Tokusatsu ja auch nur heißt Film mit Spezialeffekten. Oft wird in Deutschland oder auch im amerikanischen Raum halt gerne mal sowas wie Kamen Rider oder Power Rangers oder sowas unter Tokusatsu genommen, weil du halt auch so Superhelden-Thematik hast. Aber du hast ja halt am Ende des Filmes auch Suits. Also das ist halt, ist halt für mich in diesem Podcast-Kontext definitiv Tokusatsu-Film.
Gut, ne? Sehr gut. Ja, also so, wenn man darauf Bock, also es ist kein Power Rangers.
Nein, nein.
Und es ist, man kann den schon ganz gut gucken. Er hat viele Momente, wo man sich als Fan des Genres, glaube ich, echt belohnt fühlt, dass man diese erste halbe Stunde überstanden hat, weil es witzig ist.
Ja.
Also weil es so Momente gibt, die sind nicht gut, aber die sind witzig. Und man hat so Sachen, wo man dann denkt, so das und das und das. Und man erkennt dann vielleicht ein paar Sachen. Man kann den schon mal gucken. Ich würde nicht davon abraten, den zu gucken, wenn ich mir sage, hier, ich bin auf den gestoßen, soll ich den mal gucken? Also, wenn du schon drauf gestoßen bist, hast du dich genug damit beschäftigt, dass du an dem Film Freude hast. Ja. Wenn man sich mit sowas noch überhaupt nicht beschäftigt hat und nicht weiß, dass es diesen Film gibt, sehe ich nicht so den ganz großen Mehrwert drin. Dann ist man, glaube ich, eher so ein bisschen nö.
Ich finde, du bist ein bisschen sehr harsch mit dem Film umgegangen.
Tut mir leid.
Musst dir nicht leid tun, das sind deine Punkte. Du hast da deine Gründe für. Ich gebe dir in den allermeisten Kritikpunkten recht. Also ich kann ja halt, du sagst, du möchtest eher den Kleinen bewerten, weil der so niedlich ist. Ich gucke das wieder aufs große Ganze.
Mhm.
Der geht so 2-3 Stationen durch der Größe. Da verschiedene Puppen. Also einmal eben diese Handpuppe vom Anfang, dann eben auch so dieser Effekt, wie er aus dem Ei ausbricht. Das ist sehr niedlich. Dann hast du auf dieser diesen kleinen Laufenden, wie er dann eben auf dieser Picknickdecke auch steht und 3-4 Schritte macht und hinpullert und so. Dann hast du ihn später dann auch, wie er versucht, auf diesen Ast zu klettern, wo es halt ein bisschen CGI und aber meine ich auch immer noch Puppenspiel ist, so gemischt. Das sind, und dann, wie er dann runterfällt, das ist sehr niedlich. Also, ich glaube halt, und das hast du auch festgestellt, der zentrale Punkt dieses Filmes ist der Dinosaurier. Und sobald der halt tatsächlich auf dem Bildschirm erscheint, ist halt Kassala. Und dann macht der Film auch richtig Spaß.
Ja.
Also, der ist wirklich der Dreh- und Angelpunkt dieses Filmes. Er ist sehr niedlich. Er ist nicht immer konsequent genutzt. Er ist vielleicht in 1-2 Szenen, gerade auch wenn er älter wird, vielleicht eher einen Tag zu niedlich, weil der Kopf einfach immer noch rund ist, wenn er älter ist. Damit kann ich aber leben, weil ich versuche halt auch immer so ein bisschen zielgruppengerecht zu bewerten, dass halt am Ende des Tages ein Kinderfilm ist und die natürlich auf dieses Runde mit den großen Augen super schnell reagieren. Deswegen bleibe ich bei dem Monster-Design bei einer 7. Also da bin ich doch relativ großzügig. Aber eben auch, weil der Dino halt so viele verschiedene Stationen durchgeht und eben auch ein paar Puppen mehr hat als eben nur diese eine kleine, die am Anfang dann eben rumläuft. Und ich gerade eben auch die Szenen stark finde, da wirkt der Film für mich auch am besten, wo halt eben alle tatsächlich im Bild sind und der Dino auch ein paar Schritte macht und wo klar ist, das ist jetzt ein Anzug, da steckt jemand drin, wenn es auch nur für 3-4 Sekunden ist. Und da funktioniert für mich auch die Immersion am besten, zu sagen, das könnte jetzt, also für ein Kind, sagen wir es mal besser so, Immersion für ein Kind, das Kind wirklich glauben, hey, da läuft gerade ein kleiner Dinosaurier mit einem Weihnachtsmann-Outfit durch die Gegend. Ich glaube, die lassen sich von sowas dann nochmal eher verzaubern. Menschliche Handlung, ich versuche auch wieder zielgruppengerecht zu bewerten. Wenn ich von mir selber ausgehen würde, hat mir das nicht gereicht. Wie du auch schon sagtest, das ist nicht schlüssig, die Figuren sind inkonsequent, verhalten sich aber im Zweifelsfall immer auch so ein bisschen menschlich, weil Menschen auch nicht immer konsequent sind. Das erwartest du natürlich von einem Film nicht. Da müssen, also warum von Filmfiguren immer erwartet wird, dass sie sich komplett schlüssig verhalten, ist mir halt bis heute ein Rätsel. Wahrscheinlich, weil Leute glauben, weil sie mal irgendwo ein Drehbuch gelesen haben, wüssten sie jetzt, wie man alles schreibt. Weiß ich nicht. Jedenfalls geht für mich da immer im Kopf so eine Schere auf, zu sagen, also wie würde ich mich halt verhalten? Und wahrscheinlich, wenn ich irgendwo in Japan noch ein Kind habe, ich habe aber in New York einen gut bezahlten Job, das ist ein Konflikt. So, das heißt, die Mutter geht in dem Moment auch einen Konflikt ein, zu sagen, Nee, sorry, ist das hier emotional alles gerade zu wild? Ich muss zu meinem, man weiß auch gar nicht, was zwischen den Eltern passiert ist, warum die sich haben scheiden lassen.
Ja.
Die Mutter ist ja am Anfang sofort erstmal eine Antagonistin.
Ja.
So, was ja auch echt schwierig ist. Und dann zu sagen, na, es hat für mich am ersten Mal nicht so richtig geklappt, dass ich zurückgekommen bin, ich muss mir das alles nochmal durch den Kopf gehen lassen. Also für mich war das schon schlüssig, wenn es natürlich auch erzählerisch für den Film an falschen Stellen kommt und auch nicht ausformuliert wird. Der Film funktioniert für mich, das hast du auch kurz erwähnt, aber vor allem auf so einer emotionalen Ebene, die Kinder, glaube ich, ganz gut nachvollziehen können.
Mhm.
Der Dinosaurier redet kein Wort, du weißt aber immer, was er denkt.
Ja.
So. Und das können Kinder, glaube ich, auch nochmal deutlich besser lesen. Der Dino ist halt eher wie ein Hund,
mhm.
so, ja, weil er auch genauso erzogen wird. Und später ist er eigentlich tatsächlich auch eher wie ein kleines Kind, weil er sich fast menschlich benimmt. Und deswegen komme ich da auch eher so, also wie gesagt, zielgruppenorientiert. Und wir reden hier nicht über Logik, weil es ist irgendwo auf der Welt bestimmt nach 22 Uhr. So. aber es hat halt so eine seltsame, surreale, entrückte Stimmung. Und wenn der Film sich das halt durch das Setting und auch durch die Machart nicht verdient, ich habe halt Schwierigkeiten, an einen Film einen realistischen Maßstab zu legen, in dem die Hauptrolle von einem Dinosaurier gespielt wird. Und dann kann das für mich halt auch eben diese Bilderbuchdynamik haben. Deswegen bleibe ich da bei einer 6.
Mhm.
Weil es halt auf so einer emotionalen Ebene, auf so einer Abenteuerfilmebene schon funktioniert. Vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu großzügig, ich weiß es nicht. Wo der Film halt für mich wirklich gut funktioniert, und da komme ich jetzt auch zur Empfehlung und zum Genuss und so dies und das, der hat halt so viele What-the-fuck-Momente, die halt auch sehr, sehr typisch fürs japanische Kinderkino, fürs Kinderfernsehen eben auch ist. Alleine dieser Running-Gag mit diesem zu klein geratenen Gangster, der immer hinter denen hersteht. Also die stehen irgendwann am Geländer und haben alle so Ferngläser an den Augen und stehen auf einer Höhe. Und dann schwenkt die Kamera zurück in dieses Hotelzimmer, wo die sind, und du kriegst mit, dass der Kleine auf dem Hocker gestanden hat. Oder wenn sie später von oben irgendwo runtergucken und die beobachten, steht er kurz auf so Stelzen. So, kann man jetzt irgendwie als ableistisch oder sowas bezeichnen, weiß ich nicht, ist aber erstmal ein Running Gag. Also das sind eh Schurken und Gegner, die sollen jetzt auch nicht sympathisch wirken. Und das ist in dem Moment einfach witzig. Und das ist auch, da wird auch spätestens in dem Moment klar, dass der Film sich nicht ernst nimmt, dass das auch nicht ernst gemeint ist. Das ist kein super ernst gemeinter Fantasy-Film für die ganze Familie, sondern das ist ein quirky Kinderfilm. Und ich glaube, dass es dem Stoff besser getan hätte, wenn sie ein Anime davon gemacht hätten. Ich bin der festen Überzeugung, als Anime wäre das heute Kult. Das wäre der beste Anime aller Zeiten.
Geht da total mit. Also ich glaube, als Anime hätte ich dem auch andere Wertungen gegeben.
Ja, definitiv.
An der Stelle. Ja.
Weil dann hast du halt auch diesen realistischen Bruch nicht mehr, weil du halt Personen vor dir hast, die das spielen. Du kannst den Dinosaurier tatsächlich, also ich habe den halt wirklich, die Dinosaurier die ganze Zeit vor mir gesehen, wie so ein Schwurfer-Anime mit diesen riesigen Gesten, wo die Gesichter immer größer werden, mit diesen großen Augen und den Zähnen, weil sie haben oft diesen krassen Reaktionen, haben die Figuren ja oft so große Mäuler und scharfe Zähne und dies und das. Und wenn er dann anfängt zu weinen, dass dann so die Sturzbecher aus den Augen fliegen, so wenn man es aus den Schwurfer-Animes vor allem kennt. Sowas hatte ich halt die ganze Zeit im Kopf und ich dachte, meine Fresse, wenn man den Stoff nochmal nehmen würde und einfach zu einem Anime, zu einer Anime-Serie vielleicht sogar machen würde, es hat ja solche Animes auch gegeben, Kinder mit irgendwelchen Dinos Wasserdinos oder sowas. Ich habe neulich den Serendipity-Film gesehen aus den 90ern, späten 80ern oder sowas, was ja auch eine Anime-Serie gewesen ist, basierend auf einer amerikanischen Buchreihe. Wo sie dann eben eine Anime-Serie von produziert haben. Sowas hat es ja gegeben. Also Kinder und Dinosaurier oder Dinosaurier einfach nur als Anime total gängig und normal. Also ich glaube, da würde der Stoff einfach super gewinnen. Und dann wären die Längen auch egal, weil du ja sowieso so eine gezeichnete eben nochmal hast, die das nochmal aufwertet.
Ja.
Für diese What-the-fuck-Momente, die du zwischendurch immer hast. Der Luftballon, das Jetski-Ding, der Dinosaurier am Anfang in dieser Trainingssequenz, in dieser Montage, auch dann die Werbung, diese Jagd nach dem Dinosaurier, das ist, also der wird zum Ende immer krasser und garniert das Ganze dann eben mit diesem Portal, mit diesen Ostereierfiguren, was aber dann am Ende dem Ganzen nochmal die Krone aufsetzt. Also gebt euch den, ohne Scheiß.
Ich glaube, wir haben halt verschiedene Zielgruppen vor Augen, wenn wir das Ding empfehlen.
Ja.
Ich denke immer so auch an meine Mama.
Ja, nee.
müssen wir nicht anfangen. So. Und ich glaube, die hiesige Hörerschaft, die wird dann eher deiner Empfehlung folgen sollen.
Das weiß ich jetzt auch nicht, weil ich glaube, unsere hiesige Hörerschaft sind so, das will ich niemanden beleidigen, aber das sind so Godzilla-Fans, die sich halt die Godzilla-Besprechung anhören.
Was?
Und alles andere nicht so sehr.
Was? Godzilla-Fans, die einem Godzilla-Podcast folgen?
Nein, aber wir sind ja kein Godzilla-Podcast. Das ist ja das große Missverständnis. Wir besprechen als roten Faden Godzilla und versuchen halt auf unserer Reise halt auch andere Dinge mitzunehmen. Weil wenn wir nur Godzilla besprochen hätten, wären wir jetzt fertig.
Das wäre sehr schade.
Hätte ich mir auch sehr leicht machen können. Dann wären wir längst durch und könnten den ganzen Kram, der so nachkleckert, einfach nur noch so mitnehmen. Das finde ich sehr schade und das wollte ich damals nicht. Und solche Filme hätte ich nicht entdeckt, wenn ich mit dem Podcast nicht angefangen wäre. Mm. Und das bin ich sehr froh darüber, weil das ist ein so Kleinode. Mm. Wie gesagt, der hat einen Kultstatus und das ist ein Weihnachtsfilm. Ich meine, wo im Tokusatsu-Bereich hast du irgendwas Weihnachtliches? Also das ist ja nicht so, dass es gibt keinen Weihnachtsgodzilla oder sowas. Oder Gamera, der Freund der Weihnachtskinder oder irgendwie sowas.
Das macht mich ein bisschen traurig.
Also es gibt diese legendäre Weihnachtsepisode von Godziban. Aber das war es ja schon fast.
Also Godzilla mit so einer Weihnachtsmannmütze und so einem Sack über der Schulter und einer Hute kann ich mir schon...
Ja,
also
wir gucken uns dann, ich weiß nicht, ob du die kennst, wir gucken uns mal die Weihnachtsfolge von Godziban an. Die ist sehr, sehr witzig.
Ja.
Das ist so für mich die Quintessenz von Godziban auch. Das ist die Godzilla-Puppenshow von Toho auf dem YouTube-Kanal. Auch sehr cool. Aber ansonsten gibt es da nicht so viele. Wenn du halt im Tokusatsu-Bereich Weihnachten guckst, dann gibt es natürlich auch in den einzelnen Super Sentai-Teams, gibt es glaube ich einen bei den... Gokaijan gibt es, glaube ich, den Christmas. Der ist, glaube ich, silbern und golden, glaube ich. Der hat tatsächlich, oder grün-gold, kann ich sicher, weil ich Gokaijan nicht in dem Maße gesehen habe, der heißt tatsächlich Christmas. Also das ist so der Christmas-Sentai-Heini da. Aber das ist auch so die einzige Anspielung, wo ich denke, das ist jetzt auch wirklich wichtig. Und es gibt, glaube ich, wobei, warte mal, haben die Power Rangers nicht irgendwann mal den Weihnachtsmann getroffen? Ich weiß es gerade nicht mehr. Ich glaube, der Weihnachtsmann ist eine feste Figur in den Power Rangers.
Also ich habe nicht viel Power Rangers geguckt, aber das klingt für mich, so blöd es klingt, plausibel. Ja.
Also der taucht auch öfter mal auf. Das könnte man nochmal nachrecherchieren. Ja gut, aber das gibt's, aber ist halt kein Film.
Nee,
ja.
So.
Es ist auch nicht irgendwie so, dass es das Weihnachtsspecial von den Power Rangers zu Amerika gäbe oder sowas. Das ist in Japan auch nochmal anders. Da gibt es natürlich auch Weihnachtsspecials für die Super Sentai Staffeln und so, wo dann eben auch Weihnachten das Thema ist. Und ich glaube, da ist der Weihnachtsmann auch schon rumgelaufen. Aber da gehört mich da nicht drauf fest, da habe ich nur so gesundes Halbwissen. Nein, aber wie gesagt, das ist einfach allein deswegen klein und weil es halt eben explizit ein Tokusatsu-Weihnachtsfilm mit einem kleinen Dino ist. Und ich glaube, gerade Anfang der 90er Jahre war das so ein Point of Sale. Weißt du, wir haben hier so einen kleinen animatronischen Handpuppen zum Teil oder Ganzkörperpuppe, Dinosaurier. Das ist, glaube ich, so, wenn du versuchst, Kindern so einen Film zu verkaufen, funktioniert das ganz gut.
Mhm.
Ich glaube, um dann ein richtiges Familienerlebnis zu sein oder sein zu können, müsste es animiert sein. Da bin ich relativ fest von überzeugt.
Ja. Ja.
Gut, das war's für dieses Jahr.
Es ist ja auch schon fast rum,
das Jahr. Es ist jetzt demnächst rum. Bei uns geht's im Januar weiter. Da versuchen wir, Planung ist noch nicht da, wir haben noch keinen Termin, den Dezember-Podcast nachzuholen mit Godzilla vs. Space Godzilla. Der war jetzt schon für Dezember angekündigt. Für November war der sogar angekündigt. Das wäre unsere November-Sendung gewesen. Ganz genau. König der Podcasts Gaiden ist ausgelaufen, die zweite Staffel. Ich sag Bescheid, wenn wir wieder Geld sammeln für Staffel 3. Ihr könnt aber jederzeit gerne weiter Geld spenden. Ein Link dazu ist unten in den Shownotes zu jeder Folge vermerkt. Könnt ihr draufklicken, könnt Wert XY überweisen, wenn ihr das unbedingt möchtet. Ich werde aber dann, wenn es für die Sammlung, wenn auch die Planung für den König der Podcast Gaiden Staffel 3 losgeht, Bescheid sagen, da gibt es dann wieder 6 Folgen begleitend zum normalen König der Podcasts. Und dann werde ich mir wieder Leute einladen. Ich habe schon so einen groben Plan, welche Filme, welche Leute ich gerne dabei hätte. Das muss ich immer noch. Das ist halt noch alles in den Sternen und when it's done. Genau. Ich fand das, also das Jahr, wir sind ja spät angefangen 2022, weil ja die lange Pause eben uns reingeflogen ist und ich habe festgestellt, dass sich Daniel und mein Leben unabhängig voneinander gerade ein bisschen ändert.
Mhm. Ne?
Und dass der Podcast da ein bisschen drunter zu leiden hat und das tut mir auch so ein bisschen leid.
Ja.
Weil ich es gerne hätte, dass das einfach so monatlich weiterläuft, aber manchmal muss ein Hobbyprojekt, was keine regelmäßigen Einnahmen generiert, halt einfach hinter dem Real Life zurückstecken.
Ja.
Und dann einfach dann pausieren, wenn es nicht anders geht. Und ich glaube, dass ich da heutzutage deutlich besser mit umgehen kann, als war vor ein paar Jahren.
Ja.
Wo ich also wirklich versucht habe, so ein Podcast-Programm auch auf Gedeih und Verderb einfach durchzuziehen.
Ja, und ganz ehrlich, also ich glaube, dass, also wenn du das hier so als Pflichtprogramm durchziehst und am Anfang nicht mehr so eine herzlich willkommen beim König der Podcasts Begrüßung kommt, sondern so ein, ja, hier König der Podcast, wir besprechen heute das und das, dann wäre auch doof.
Das war aber hier noch nie. Also ich bin immer mit dem nötigen Enthusiasmus an dieses Projekt rangegangen und auch mit dem gebührenden Ernst.
Manchmal mehr als mir lieb ist, also zumindest beim Enthusiasmus.
Ich brenne halt also für japanisches Kino und gerade für Tokusatsu und Kaijus und sowas. Das ist für mich halt ein Thema, das ist halt eine Art von Kino, die hier in Deutschland übersehen wird, weil es halt eine andere Art von Humor und auch eine andere Art von Sehgewohnheiten bedient, die man hier nicht kennt. Und das ist auch total legitim zu sagen, ich komme damit nicht klar. Wir bedienen hier allerdings auch die Nische in der Nische. So, es gibt mit den tollen Dinos, Dämonen und Doktoren einen tollen anderen Podcast, der auch manchmal Kaiju-Filme bespricht, aber die haben halt noch so ein Monster- und Horrorfilme halt so ein bisschen eher im Fokus. Das heißt, da können die Kreaturen auch mal kleiner ausfallen, als das bei uns in der Regel der Fall ist. Und aber wir haben das hier halt, also ich will mich jetzt gar nicht auf einen höheren Stuhl stellen, als ich das verdient hätte, aber wir haben das halt hier halt schon ein paar Jahre länger gemacht. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir hier ganz neu werden oder sowas. Ne? Sind jetzt fast, also nächstes Jahr sind es 10 Jahre. Also dass ich Podcast, besser gesagt, nächstes Jahr, 2025, wird dieser Podcast 10 Jahre. Und ich hoffe, dass wir bis dahin durch sind. Bin ich ganz ehrlich.
Schauen wir mal.
Danke, Kathi, dass du eingesprungen bist.
Sehr gerne, sehr gerne.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen und hören uns nächstes Jahr. Bis dann.
Tschüss.
Bin das Baby und man liebt mich. Hab Brombeeraugen, bin von nicht knubbelig. Es macht Peng, wenn ich den Papa mit der Pfanne hau.
Au!
Bin das Baby, muss mich lieb haben. Ich beschmeiß dich und dann schmeißt du mich. Obwohl ich nicht soll, mach ich die Windeln schön voll. Doch ich bin das Baby und ihr müsst mich.
Wer noch?